Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Männischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
Ah. Für die Ehre von Grayskull, Mensch.
Okay, ja.
Moment.
Ja. Hat das perfekte Material für die Outtakes.
So, He-Fans und He-Ravers, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Männischen Quartett. Deinem neuen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner, auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
Ich bin Sebastian Vogel, auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Wiley.
Und ich bin Tony Schuster, auf Planet Eternia aktiv unter dem Usernamen Galaxy Surfer.
Ein Quartett mit drei Leuten ist natürlich nicht vollständig, von daher möchten wir uns in jede Sendung einen eingefleischten PE-Fan und He-Man-Kenner einladen, um gemeinsam mit ihm oder natürlich auch ihr ein wenig zu fachsimpeln. In unserer heutigen Ausgabe ist das Planet Eternia-Mitglied Rocky Balboa.
Ja, hallo. Ich bin Rocky Balboa, auf Planet Eternia aktiv, im richtigen Leben. Heiße ich Frank Schuchert, bin 29 Jahre alt.
Hi, Frank, grüß dich.
Hi.
Hallo.
Schön, dass du bei uns bist. Du bist ein Fan der ersten Stunde quasi, habe ich gehört.
Also als 80er Kind, kann man das so sagen.
Wo liegen deine Schwerpunkte beim Sammeln? Alles aus den 80ern, nur Motok, 2000X oder was hast du alles zu Hause rumstehen?
Also eigentlich habe ich alles rumstehen. Von Vintage, New Adventure, 2000X, Classics. Als Kind habe ich fast alles gehabt von den Vintage-Sachen, also Actionfiguren, Hörspiele, Bettwäsche etc., bla bla bla. Dann gab es eine Zeit, wo He-Man dann nicht so angesagt war mal, hä? Da waren andere Püppchen dran.
Ja, das glaube ich. Aber jeden glaube ich so irgendwie.
Und dann so Anfang 2000 durch die 2000X dann wieder reingekommen dann, ne?
Ich habe auf deinem Profil gesehen, dass du dich vor rund 4 Jahren angemeldet hast, allerdings nicht über Planet Eternia, sondern über planetprimus.de. Warst du dann eher auf der Suche nach New Adventures-Fanseiten oder wie ist es dazu gekommen?
Also es gab mal eine Zeit, da war ich sehr New Adventures-Fan, also muss ich sagen. Als die Vintage-Sammlung quasi für mich abgeschlossen war, also komplett war, bin ich dann erstmal rübergegangen zu New Adventure, ne? Und dann habe ich damit ein bisschen beschäftigt und fand es eigentlich gar nicht schlecht, das Konzept. Was ich anfangs blöd fand, als Kind damals, aber so schlecht ist es nicht.
Ja, alles klar. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Ja, bevor wir jetzt richtig loslegen, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber für alle die uns heute das erste Mal zuhören. Das He-Manische Quartett ist dein neuer Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Hörbar natürlich über iTunes selber, als auch direkt als downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planet Eternia-Kanal auf YouTube. Die durchschnittliche Laufzeit der bunt gemischten Fachsimpel Live von Fans und für Fans über interessante Themen rund um He-Man und den Master of the Universe beträgt durchschnittlich rund eine Stunde, mal vielleicht ein bisschen weniger, mal vielleicht auch ein bisschen mehr. Das hängt ganz davon ab, wie viel wir in den jeweiligen Folge zu reden haben. Pro Ausgabe werden wir durchschnittlich 1 bis 2 Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber mal ein wenig zu fachsimpeln. Ja, bevor wir uns jetzt unserem ersten Thema widmen, möchten wir uns gerne bei Jörg Schuler für das gelungene Intro unseres Quartetts bedanken, welches er für uns eingesprochen hat. Jörg ist hauptberuflich als Synchronsprecher aktiv und privat unter dem PE-Nickname Jörsch SB, natürlich bekennender He-Man-Fan. Wer mehr über ihn und seine Arbeit erfahren möchte, kann sich ausführlich auf seiner Homepage www.jörgschuler.de informieren. Also, in diesem Sinne, Jörsch, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung.
Danke.
Vielen Dank.
Für die Ehre von Grayskull.
Ja, so oder so ähnlich hätte es wohl in der vergangenen Woche auf Planet Eternia und unserer Schwesternseite Planet Eteria geklungen, wenn alle unsere Inhalte hörbar gewesen wären. Denn wir hatten mit den She-Ra Days unsere ersten Thementage in diesem Jahr.
Genau. Wer schon etwas länger dabei ist, der weiß, dass wir uns mehrmals im Jahr einem bestimmten Thema ganz ausführlich widmen und in zahlreichen Beiträgen und Artikeln innerhalb von ein paar Tagen bis zu 2 Wochen umfassend vorstellen. Zuletzt war das Siemens Schwester Sheba und die Princess of Power Line, die wir vom 15. bis einschließlich 22. Februar genau unter die Lupe genommen haben.
Ganz genau so ist es. Wie schaut es bei euch aus? Kennt ihr euch mit den Princess of Power aus oder gab es während der Thementage doch so einige Neuigkeiten zu erfahren?
Ja, ein wirklicher Profi bin ich nicht auf dem Gebiet. Ich kannte natürlich die Zeichentrickserie, die hat mir auch immer sehr gut gefallen. Also vergleichbar mit den He-Man-Cartoons war es teilweise sogar ein bisschen spannender. Und durch die Thementage, die natürlich wieder hervorragend recherchiert waren, konnte ich viel Neues dazu lernen. Also was ich auch nicht wusste, ist ja, dass zum Beispiel Filmation das Ganze ins Rollen gebracht hatte damals und auch die Wilde Horde sozusagen erfunden hatte. Das, ich dachte immer, das wäre eben Mattel, auf Mattels Mist gewachsen. Und ja, wie ich ja eben lesen konnte, war das wirklich von Lou Scheimer Productions, dass die eben diese Grundidee hatten. Und ja, Mattel hat das dann eben weiterentwickelt. Das fand ich wirklich sehr interessant. Das wusste ich noch überhaupt nicht.
Frank, wie schaut es da bei dir aus? Du sammelst ja grundsätzlich mal alles. Ist da Prince of Power auch mit dabei oder ist das eher so ein rotes Tuch?
Also, da habe ich nur Bo von der Originalfigur. Von den Püppchen habe ich gar keine von, auch früher nicht gehabt. Was ich aber habe, sind die Hörspiele, habe ich alle, weil ich ein Hörspiel-Fan bin. Am besten hat mir gefallen bei den Fever Days der Hauptbericht, He-Man für Mädchen, der war echt geil. Also, da hat man wirklich erfahren, wie es dazu kam. Wie auch schon Toni sagte, das für Menschen ins Rollen brachte, wusste ich auch nicht. Also, das war echt interessant.
Ja, ich glaube, der Hauptbericht, der ist wirklich im Angesicht des Schweißes von Sebastian entstanden in nächtelanger Recherche. Oder Sebastian?
Ja, muss man schon sagen, da war dieses Mal tatsächlich etwas mehr Recherche von nötig. In genau zu dem Thema, was ihr da angesprochen habt, weil das gerade erst im letzten Jahr wirklich im größeren Maße bekannt geworden ist. Und da ist auch noch vieles noch nicht ganz so geläufig und veröffentlicht worden an Informationen, die es gab. Und da musste ich mich mit ein paar Leuten mal kurz schließen. Und insbesondere Emiliano Santa Lucia hat mir da enorm weitergeholfen, die Punkte auch wirklich korrekt niederzuschreiben, bevor ich irgendwelche Fehlinformationen verbreitet hätte.
Habt ihr den Film damals auch im Kino sehen können oder habt ihr den jetzt erst quasi später als Erwachsener dann euch anschauen können?
Ich habe den damals im Kino sehen dürfen und da war ich aber auch sehr happy darüber. Das war damals über das Masters of the Universe Werbemagazin. Darüber ist er bekannt geworden, dass der Film eben im Kino läuft. Und ja, ich weiß noch, ich bin damals mit meinen Eltern zu einem Filmcasino damals in Starnberg hingefahren und da leider lief er dort nicht, obwohl es in der Zeitung drin stand.
Da fährt Toni einmal ins Kino.
Ja, das war eine Fehlinformation in der Zeitung, aber da haben wir uns nicht beirren lassen und dann sind wir nach Gauting und dort lief der Film und ich war damals wirklich sehr begeistert. Das, was mir eben besonders gut gefallen hat, waren natürlich die Synchronsprecher. Allen voran Robert Langer als He-Man und auch Jochen Serndt als Battle Cat, das waren schon mal die 2 wichtigsten. Und allgemein, ich war einfach begeistert, das Ganze mal animiert zu sehen. Und weil ich kannte das bisher eben nur von den Hörspielen.
Wie sieht's bei dir aus, Sebastian? Hast du den damals auch im Kino angucken können?
Nee, leider überhaupt nicht. Ich habe den dann auf einer recht schlechten VHS-Kassette sehen dürfen. Das hat jemand bei der ersten Fernsehausstrahlung dann aufgenommen. Und da habe ich vorher auch überhaupt nichts von mitgekriegt. Aber nachdem ich den dann auf dieser Kassette gesehen habe, hat mein Vater mir den extra nochmal auch neu aufgespielt gehabt. Und ich habe das Band, glaube ich, rauf und runter mir angeschaut, bis das auch wieder kaputt war. Ich war dermaßen begeistert von dem Film, muss ich sagen. Ich krieg heute noch allein beim Intro eine absolute Gänsehaut.
Und Frank, wie sieht's bei dir aus? Hast du den in deiner Sammlung, den Film, als DVD?
Den habe ich ja, also auf DVD. Ich habe auch die 4er Cartoons auf DVD. Die habe ich auch. Mir mal günstig bei eBay geschossen.
Welche Version hast du? Die von KSM sind die, ne?
Genau, ja, von KSM, ja.
Okay.
Und den Film habe ich leider nicht im Kino sehen können. Da war ich dann noch nicht so da. Aber auch auf VHS mal. Vom Kollegen damals, der hat den aufgenommen, bei RTL aufgenommen, glaube ich mal, oder so. Und das Intro ist schon...
Ja, genau, RTL.
Also das Intro ist schon, glaube ich, eins mit das Beste. Das ist auch so richtig He-Man-Feeling, wenn das auch heute noch Gänsehaut, finde ich geil.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich war da eigentlich auch völlig von begeistert. Ja, umso mehr war ich dann eigentlich enttäuscht, wo ich dann die Umsetzung gesehen habe von den Toys, von den She-Ra Toys und jetzt auch als Erwachsener dann eher von den Hörspielen, muss ich sagen. Ich mag Hörspiele, aber von den She-Ra Hörspielen bin ich doch nicht so begeistert. Ich will es noch nicht übermäßig jetzt negativ formulieren, aber ich mochte unheimlich die Darstellung in dem Cartoon von She-Ra mit der wilden Horde und den Rebellen und natürlich auch das Kämpfen um die Freiheit und sowas alles. Und die Darstellung der einzelnen Charaktere und das wurde dann, finde ich, später in den Toys und auch in den Hörspielen eher dann ja wirklich nur rein auf Mädchen abgestimmt mit Haare kämmen und Parfüm und sowas alles. Und konnte ich jetzt persönlich überhaupt nicht mit anfangen.
Ach, ich stehe total auf Haare kämmen und Parfüm.
Einwandfrei. Nee.
Jetzt ist es raus.
Aber ich sag mal, es ist ja klar, dass Europa bei den Hörspielen vor allem gleich mitgezogen hat, weil He-Man war ja, glaube ich, nach drei Fahrzeichen, glaube ich, der größte Erfolg, den sie hatten. Und dass sie da gleich aufspringen mit dem Mädchenhörspiel, ist natürlich klar. Ne? Das
ja. Also macht natürlich durchaus Sinn, aber ich weiß nicht, ob sie jetzt diese Skripte oder die Stories, die sie da jetzt erzählen, vorgegeben bekommen haben von Mattel, wie das genau umgesetzt werden soll, oder ob sie das mehr oder weniger ja frei erfunden haben, das weiß ich nicht. Gibt es da irgendwelche genauen Informationen, Sebastian, wie das zustande gekommen ist?
Also, soweit ich es weiß, konnten die bei den Hörspielen die Storys schon selber schreiben, wie sie wollten. Die haben aber natürlich von Mattel vorher Material bekommen, an dem sie sich orientieren konnten, wie damals bei den Masters halt. Und deswegen entsprechen die Hörspiele eigentlich inhaltlich ziemlich stark der Thematik, die auch Mattel mit der Toyline gefahren hat. In der Toyline haben die das ja auch sehr stark getrennt. Da ist die Horde eigentlich nie irgendwo erwähnt worden. Catra war halt quasi die alleinstehende Schurkin, die es gegen die armen Prinzessinnen aufnehmen musste, die alle in Shivas Palast Party über Party gefeiert haben. Um es mal übertrieben zu sagen. Und ja, den Zug hat dann Europa einfach konsequent mit den Hörspielen weitergefahren, aber hat sich dadurch eben auch enorm vom dem Cartoon entfernt.
Wenn ich sagen darf, die Sonderfolge ist ja eigentlich sehr gut, wenn man das mal so analysiert, sag ich mal. Also die ist vielversprechend eigentlich gewesen damals, fand ich.
Ja, das schon. Also das ist die Ironie bei der Sonderfolge, dass die eigentlich, obwohl sie ja eher die Werbefolge für die Serie sein sollte, dass das ausgerechnet die beste der ganzen Reihe geworden ist.
Ja, ja, kommen wir nochmal auf den She-Ra-Cartoon zu sprechen. Ich muss sagen, mir ist als Kind aufgefallen, dass Teela im Intro erwähnt wurde, aber keine Rolle hatte. Und diese ominöse Szene natürlich, wo sie da ganze 11 Minuten rausgeschnitten haben, ist mir tatsächlich als Kind aufgefallen. Genau. Ich hab's nicht verstanden, worum es in diesem Moment dann ging. Ich habe natürlich weitergeguckt, klar, ich habe es auch vergessen nach 5 Minuten, aber irgendwie aufgefallen ist es mir doch. Stellt sich natürlich die Frage, was war der Beweggrund, so eine elementare Szene rauszunehmen? Hast du da irgendwelche Informationen rausfinden können, Sebastian, oder ist das eigentlich eine völlige Willkür gewesen?
Ach, im Grunde ging es ja darum, dass das Geheimnis des Zauberschwerts ein Zusammenschnitt der ersten 5 She-Ra-Cartoon-Folgen war. Und die mussten das dann schlichtweg auf ein Format pressen, das kinogerecht war und auch für einen Kinderkinofilm gerecht war. Sprich, die konnten jetzt nicht einfach mal eben 1,5 Stunden oder 2 Stunden Länge laufen lassen. Und dann musste halt irgendwas weichen. Und gerade die ersten paar Folgen, da wurden zwar auch kleinere Schnitte gemacht, aber der Großteil der Handlung war einfach sehr wichtig, um den Charakter und die Gesamthandlung voranzutreiben. Da gab es einfach nicht so große Szenen, die man rausschneiden konnte. Und dann haben die sich wahrscheinlich dann einfach gedacht, okay, die Szenen mit Skeletor und She-Ra of Eternia, das können wir jetzt mal gut wegkloppen, das brauchen wir insgesamt nicht, das haben wir jetzt kurz angeschnitten und fertig und dadurch ist das dann zusammengekommen.
Wie sieht's bei euch aus, Toni und Frank? Ist euch das damals aufgefallen, der Schnitt, oder?
Mir ist es aufgefallen und hab's dann erst Jahre später durch die DVD erst gesehen, auf Englisch aber dann, ne? Den kompletten Film quasi, ne?
Der jetzt, wo es Frank gerade erwähnt, die englische Version ist ungeschnitten, richtig?
Genau, ja.
Toni, wie sieht's bei dir aus? Ist dir das aufgefallen damals?
Also, damals war ich noch zu jung, um mir da Gedanken zu machen über Schnitte, aber mir ist nur aufgefallen, dass die Szene allgemein irgendwie komisch war. Ich dachte, und heute natürlich, wenn ich darüber nachdenke, da hätten sie eigentlich die gesamte Skeletor-Szene rauslassen können, weil, klar, es ging darum, dass Skeletor einfach mal aufgetaucht ist, damit
genau. Er eben
doch der Hauptcharakter ist. Und, aber wenn man sich das jetzt anschaut, dann taucht er auf und führt einen kurzen Dialog mit Horak und plötzlich tauchen da die Monsterkämpfer auf und schleudern Horak zurück und man genau, fragt sich, was war das?
Richtig, ganz genau.
Ich bin damals gar nicht auf die Idee gekommen, dass da irgendwas noch ansonsten stattgefunden haben könnte. Ich habe immer nur gedacht, okay, Skeletor geht jetzt ein Bündnis mit Horak ein, so wie es von den Hörspielen gekannt haben. Dann plötzlich lässt er dann Horak doch wieder nach Etheria zurückschicken. Und habe dann nur gedacht, boah, die linke Sau, 5 Minuten nach dem Bündnis verrät er ihn schon wieder. Ich habe nur gedacht, meine Fresse, der Skeletor, der hat's voll drauf.
Ich weiß jetzt auswendig jetzt gar nicht mehr genau, hat man eigentlich gesehen, wie Horak nach Etheria gekommen, nach Eternia gekommen ist?
Ja,
das hat man gesehen.
Ah ja, das war, ach, das stimmt, er ist als Rakete.
Kam bei Castle Grayskull hinten raus, ne?
So. Ja, genau, richtig.
Genau.
Richtig. Man hat sich leider nicht gefragt, woher eigentlich dieses Portal kam. Man dachte wahrscheinlich, ja, dass das Portal, durch das Eren am Anfang gekommen ist, aber das war ja nicht der Fall.
Glaube ich auch, ja. Ne? Ist es das, ja?
Muss ja mein sein. Mein Weltbild stürzt ein, das war echt mein Gedanke die ganze Zeit.
Nein?
Ich stelle mir da immer so die verlorene Szene vor, die Zauberin, Mensch, jetzt wird's mal Zeit, dass ich auf Eternia nach dem rechten schaue, macht gerade das Tor von dem Mensch, stürzt Horak durch, wälzt die Klappe, während er da durchzieht.
Gut, das kann es nicht auch sein.
Es handelt sich um jenes Tor, das sich kurz vorher geöffnet hat, durch welches Adora und Adam eben gehen, um nach Eternia zu gelangen, um die Eltern zu besuchen.
Ah klar, was natürlich nicht klar, nicht einem erschließt, weil er die Szene rausgeschnippelt wurde.
Genau.
Okay, das macht wirklich durchaus Sinn. Ja, ich glaube, ich muss mir die Folgen wirklich nochmal einzeln anschauen, wo dann die Szenen auch dabei sind. Schade, dass es den kompletten Film inklusive dieser 11 Minuten nicht in Deutsch gibt.
Ja.
Aber gut, können wir nichts machen, außer unsere Englischkenntnisse vielleicht ein bisschen trainieren.
In der Not kann man ja immer noch sich die Reviews vorher durchlesen, die wir während der Thementage hatte. Da hat Scarecrow ganz großartige Reviews geschrieben.
Ja, genau. Das stimmt. Wir haben da nicht nur ein Review gehabt zu dem Film an sich, das Geheimnis des Zauberschwertes, sondern auch ganz genau, wie Frank sagt, die einzelnen Folgen sind wir da wirklich im Detail durchgegangen. Und da sind dann wirklich auch die ganzen Szenen beschrieben, die dann auch rausgeschnitten worden sind. Ja,
so prima. So gesehen gibt es das doch auf Deutsch.
Man ja, das stimmt.
Das selber zusammen entscheiden.
Ja, das stimmt. Da
hast Intro du dazu und dann
da hast du recht. Ganz genau. Jetzt wissen wir auch, wo das Portal herkommt, wodurch Horak nach Eternia gekommen ist und jetzt sind wir alle glücklich.
Jawohl.
Prima. Ja, natürlich, innerhalb der Thementage sollten wir auch noch erwähnen, haben wir natürlich auch Toy Humors gehabt und passenderweise natürlich auch mit She-Ra da haben wir jetzt in 3 Ausgaben den Film des Geheimnis des Zauberschwertes, sagen wir mal, so ein bisschen auf die Schippe genommen. Ja, genau, richtig. Mehr oder weniger. Wer das bis jetzt sich noch nicht angeschaut hat, kann das natürlich nach wie vor tun, genauso wie auch alle Reviews, die sind natürlich alle nach wie vor im Archiv zu finden und die Toy Humor sind natürlich in der Toy Humor Sektion. Wer da was verpasst hat, auf alle Fälle nachlesen, es lohnt sich. Ja, ebenfalls in den Thementagen, so quasi als abschließendes Review, hat man natürlich auch Bo rezensiert, allerdings nicht die Version aus den 80er Jahren, sondern die brandneue Version von den Motu Classics. Habt ihr Bo? Die neue Version?
Ja.
Wie ist eure Meinung?
Also ich finde ihn sehr gelungen. Ich finde, er fügt sich perfekt in die bisherigen Figuren super ein. Also mir gefällt auch das Design sehr gut, mit den 2 Köpfen. Bei mir ist das Problem, leider hat das ein Standproblem bei mir. Ich glaube, das kommt wegen dem Umhang. Der ist relativ schwer, glaube ich. Also das ist nicht so einfach, den zu platzieren. Bei mir zumindest.
Also da hatte ich selber jetzt keine Probleme, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch im Review noch erwähnt gehabt. Aber bei mir hat er eigentlich ziemlich gut gestanden. Da war ich noch positiv überrascht. Aber ich muss auch sagen, ich war eh schon immer großer Bo-Fan, seit den 80ern, seit er die Horde Crew beim lachenden Schwan verprügelt hat. Und Und die Moto Classics Figur, da habe ich schon vorher mir gedacht, Mensch, die ist ja cool, hoffentlich versaut Mattel da nichts. Und ich war da sehr positiv überrascht beim Endergebnis. Und im Moment ist es eine meiner Lieblingsfiguren. Nicht nur, weil ich ihn jetzt gerade als eine der neuesten Figuren da habe, sondern der hat mich wirklich überzeugt.
Also mir gefällt am besten der Cartoon-Kopf, also der mit dem Schnurrbart. Da, weil so... Das ist für mich eben Bo, der aus dem Cartoon, nicht die damalige Vintage-Figur. Und vom Design her ist er schon sehr gelungen, nur ich persönlich finde ihn fast schon wieder zu wuchtig, zu klobig. Ich meine, klar, das ist wieder die normale Gussform, aber da ich, wie gesagt, den Bo aus dem Cartoon gewohnt bin, hätte ich mir einen etwas drahtigeren Bo gewünscht, nicht ganz so muskulös.
Gut, ich meine, dadurch schmiegt er sich natürlich, klar, durch das Recycling der Gussform und sowas natürlich perfekt in die Moto Classics Variante ein.
Ja, das schon.
Also mir gefällt er ziemlich gut, so wie er ausschaut. Wenn du natürlich vergleichst mit der Version aus dem Cartoon und natürlich auch der Version aus den 80er Jahren, hat natürlich ganz schön ordentlich Steroide, glaube ich, zu sich genommen. Aber, also optisch muss ich sagen, ist er, finde ich, ihn doch schick. Und ich, hätte er damals schon so ausgesehen, hätte ich mir, glaube ich, auch gekauft. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber der damalige Bo war doch ein bisschen zu, ja fast so New Avengers-mäßig, ne? So ein bisschen, ja, drahtig.
Ja, stimmt. Auch in der Gestaltung sieht er sehr stark dem He-Man ähnlich. Man könnte sagen, ja, das war Proto-NA He-Man.
Quasi. Richtig. Aber wo wir jetzt gerade schon beim Thema Bo sind, da haben wir nämlich noch so ein kleines Highlight gehabt bei den She-Ra Days vorletzte Woche. Und zwar haben wir den Bo aus den 80er Jahren in einem Gewinnspiel verlost. Das war eine freundliche Spende oder ist eine freundliche Spende vom Planetarium-Mitglied Tasmaniac 0102. An dieser Stelle mal einen herzlichen Dank. Wollen wir den Gewinner mal küren, wer diesen Bo jetzt letztendlich bekommt?
Oh ja, hoffentlich.
Ja, ich glaube, Teammitglieder sind von Gewinnspielen ausgeschlossen, aber macht dir ruhig Hoffnung.
Oh, verdammt! Ich habe so viel gepostet.
Unglaublich, genau, das war dem Stichwort. So viel gepostet unter allen Beiträgen, die quasi zu den News, die im Rahmen der Thementage veröffentlicht wurden, wurde unter allen Beiträgen einen Beitrag rausgezogen und dieser Autor hat dann quasi oder hat diesen Bo gewonnen. Insgesamt gab es, ich glaube, wir haben 13 Artikel veröffentlicht innerhalb dieser 7 Tage und da gab es insgesamt 273 Postings. Und ja, per Zufall habe ich dort einen rausgesucht und gewonnen hat Bo Planeturnia User Fire aus Hannover. Und zwar mit seinem Beitrag zum Review von der Cartoon-Folge 01 mit dem Titel Etheria. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch.
Okay, so viel She-Ra-Informationen hatten wir während der Thementage. Wenn das zu viel ist, kann natürlich alles in Ruhe in unserem News-Archiv nachlesen, wie bereits vorhin schon mal erwähnt. Dort bleiben natürlich alle Artikel dauerhaft online. Okay, durchaus erwähnenswert ist natürlich noch in Bezug auf She-Ra, dass es bei der dieser Toyland überraschenderweise kein Fahrzeug im klassischen Sinne in die Regale geschafft hat, sondern lediglich die Figuren und jede Menge Reitkreaturen. Davon sind He-Man und die Masters of the Universe weit entfernt, denn hier platzt quasi der heroische und auch der dämonische Fuhrpark quasi aus allen Nähten. Welches das beliebteste Fahrzeug der 80er Jahre ist und welches nach der Meinung der Fans als erstes als Moto Classics Fahrzeug veröffentlicht werden sollte, haben wir herausgefunden und verraten es euch in unserem zweiten Thema.
Hast du gewusst, dass She-Ra im Masters of the Universe Realfilm auftreten sollte? Im Originaldrehbuch kämpft She-Ra zu Beginn im Thronsaal gegen Skeletors Soldaten. Nachdem sie Dutzende besiegt hat, nagelt Blade ihr Schwert mit 2 Dolchen an die Wand. She-Ra wird daraufhin fortgeschleppt, bevor Skeletor selbst den Thronsaal betritt. William Stout hatte sogar ein Filmkostüm für She-Ra entworfen, das ihr auch in unserem Leitartikel zu den She-Ra-Thementagen anschauen könnt. Klickt einfach auf der Hauptseite oberhalb der Newsartikel auf den Button Archiv und scrollt runter zum 16. Februar 2011. Da klickt ihr auf den Artikel She-Ra mehr als nur He-Man für Mädchen. Und wenn euch das Originaldrehbuch interessiert, dann haltet Ausschau nach dem Masters of the Universe Filmmagazin von Bastei aus dem Jahr 1988. Neben zahlreichen Fotos und Postern enthält es auch die besagte She-Ra-Szene.
Bei der Anzahl Fahrzeuge konnten sich He-Man und Skeletor in den 80er Jahren wahrlich nicht beschweren, denn beide hatten einen recht umfangreichen Fuhrpark. Und auch in der Masters of the Universe Classics Reihe soll jetzt Ende 2011 das erste Fahrzeug erscheinen. Welches das ist, das hat Mattel allerdings noch nicht verraten.
Stell dir aber vor, du könntest unabhängig von Kosten und Machbarkeit entscheiden, welches Fahrzeug der 80er Jahre Ende November bei Moto Classics erscheinen soll. Welches Fahrzeug würdest du wählen?
Das ist genau die Frage und die Antwort darauf haben wir jetzt herausgefunden, denn in den letzten 7 Tagen konnte Planet Eternia genau darüber abstimmen. Wie sah es bei dir in den 80er Jahren aus, Frank? Hast du viele Fahrzeuge besessen oder eigentlich nur bestimmte?
Also als Kind hatte ich so ziemlich alle Fahrzeuge, die es gab. Und als ich dann wieder angefangen habe zu sammeln, später habe ich mir dann nur meine Lieblinge geholt, so wie Spider, Landshark oder Bechosaurus. Auf Platzgründen auch, ne, weil die viel Platz wegnehmen.
Toni, was würdest du sagen, was ist dein Lieblingsfahrzeug aus den 80er Jahren und warum?
Mein persönliches, dann, ja, klischeehafterweise würde ich jetzt gleich mal Wind Rider sagen. Und ja genau, ich sage immer noch Wind Rider. Ich weiß, heißt eigentlich Wind Raider, aber da ich eben so Hörspiel geprägt bin, bleibe ich mal bei Rider. Und ja, weil sowohl in den Hörspielen als auch in den Comics war einfach der Wind Rider der präsenteste von allen Fahrzeugen. Das Präsenteste. Weil es hat mich immer damals enttäuscht, dass der Wind Rider ein bisschen zu klein ist. Es passt immer nur eine Figur rein. Und in den Hörspielen war es ja so, dass da mehrere Personen drin saßen, unter anderem zum Beispiel auch Battle Cat. Das hat mich schon immer ein bisschen enttäuscht. Aber ja, man kann ja nicht immer alles haben.
Wobei ich mir beim Wind Rider spontan einfällt, dass da immer oft Probleme mit der Seilwinde gab. Dass die nicht sauber sich gedreht hat und das Seil auch irgendwie immer ein bisschen verheddert war und sowas. Natürlich auch die Flügel relativ schnell abgebrochen sind. Ne? Hattest du da solche Probleme nicht?
Hinterher hatte ich die Probleme. Also, als ich damals mit dem Windrad gespielt hatte, da gab es eigentlich keinerlei Probleme. Aber später irgendwie, bei der Lagerung, als sie ein paar Jahre im Keller lagen, die ganzen Figuren, da sind irgendwie die Flügel abgebrochen. Leider.
Okay. Frank, du hast gerade zugestimmt. Hattest du die gleichen Erfahrungen gemacht als Kind?
Ja, Flügel sind immer abgebrochen. Bei mir als Kind zumindest. Ne? Beim Spielen halt, ne?
Ja, klar. Ich meine, waren ja auch relativ dünne Stifte eigentlich, die da in einem Hauptchassis quasi drinne gesteckt sind und gut, gab es so andere Fahrzeuge, wo die ganz ähnliche Probleme hatten. Sebastian, wie sieht's bei dir aus? Wind Rider Fan oder hast du da einen ganz anderen Favorit?
Och, ich mag den Wind Rider schon, aber ich hatte da den Nachteil, dass ich den auf dem Flohmarkt gekriegt habe, wie viele Fahrzeuge. Wir hatten nicht viel Geld. Und ich hatte einen Wind Rider, wo erst gar keine Flügel dabei waren, also der sah eher aus wie das Windboat. Und insofern war der für mich jetzt nie so spaßig. Dafür hat immerhin die Seilwinde problemlos geklappt. Aber ich habe den dann wirklich erst mit auch noch angeknacksten Flügeln dann Jahre später gekriegt, als ich mit dem Sammeln wieder angefangen habe, Mitte der 90er. Und da gab's bei mir eher andere Favoriten. Also ich habe total auf den Battle Ram gestanden oder Spider fand ich auch toll. Oder den Talon Fighter auch, fand ich super genial, obwohl es ja eigentlich eher Fahrzeug plus Mini-Playset war. Und ich hatte aber generell auch nicht so viele Fahrzeuge, insofern hatte ich keine große Auswahl.
Es gibt da wirklich eine Vielzahl, wo ich sage, Mensch, die sind klasse. Ich muss auch sagen, ich habe als Kind, glaube ich, auch, ich glaube, alle gehabt, ehrlich gesagt. Also und alle waren noch irgendwie da immer so ein bisschen beim Einsatz. Natürlich die Batteriebetriebenen, die waren meistens leer. Ist ja heutzutage noch so bei meinen Kindern. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, sich mit allen da irgendwie zu beschäftigen. Das Interessante jetzt an der Umfrage, wir hatten es ja vorhin schon erwähnt gehabt, dass wir jetzt das Planet Eternia gefragt haben, welches Fahrzeug Sie jetzt gerne als erstes sehen möchten, ist, dass wir eine ähnliche Umfrage vor 3 Jahren quasi durchgeführt haben auf Planet Eternia. Und zwar ging es da natürlich nicht über die Moto Classics, die gab es damals ja noch nicht, sondern da ging es generell darum, welches ist dein Lieblingsfahrzeug von den 80er Jahren? Und ja, wir haben jetzt mal beide Umfrageergebnisse mal so ein bisschen mal verglichen und sind ähnlich, aber doch hier an der einen oder anderen Stelle unterschiedlich. Auf Platz 10 haben wir hier mit 2,6% aller Stimmen, wobei ich jetzt hier geschwind mal Statistik halber erwähnen möchte. Wir haben insgesamt 243 abgegebene Stimmen für die Umfrage, die letzte Woche stattgefunden hat und davon haben 2,06% den Fright Fighter auf Platz 10 gewählt. Ich muss sagen, hat mich ein bisschen überrascht. Den Fright Fighter finde ich eigentlich ein ziemlich cooles Fahrzeug. Was meint ihr dazu, Sebastian?
Ja, ich finde den Fight Fighter auch super. Hatte ich als Kind natürlich auch nicht gehabt, aber habe ich vor einigen Jahren als Weihnachtsgeschenk bekommen und bin immer noch davon begeistert. Wirklich nicht nur vom den Ausmaßen krasses Teil, sondern auch ansonsten, was die Features und was das Design betrifft, gefällt er mir immer noch sehr gut.
Toni, hast du einen Fright Fighter gehabt?
Nein, also der Fright Fighter, der ist bis heute ein unerfüllter Kinderwunsch. Und es war damals eben so, dass ich den bei einem Freund gesehen hatte, beim Spielkameraden. Der hatte den damals zum Geburtstag bekommen und ich war richtig neidisch auf ihn. Und ich weiß aber ganz genau, dass der... Irgendwann werde ich mir den mal zulegen. Und wenn, dann muss der aber Mint in Box sein und den, der wird eine meiner Auspackfreuden werden. Weil da ich den eben nie hatte, ich weiß, das wird ein bisschen kostspieliger, aber das ist dann so eine Macke bei mir. Ich muss den neu haben, in Anführungsstrichen, und ihn selber auspacken. Weil der eben, man muss dazu sagen, dass meine ganze Classic-Sammlung, also die Vintage-Sachen, dass ich die alle von damals noch habe. Fast nichts neu dazu gekauft und deswegen... ist das eben das fehlende Stück und der muss einfach neu dazukommen und den will ich selber auspacken.
Frank, du hast auch einen Fright Fighter?
Erst nicht mehr. Ich hatte den als Kind gehabt. Dann später habe ich mir den mal mit in Box geholt. Bei eBay.
Oh, Toni, hast du gehört?
Ja.
Habe ich aber zwischen getauscht gegen Landshark in Box. Also.
Ach, okay. Landshark in Box und Fright Fighter in Box, ich meine, die sind natürlich größenmäßig nicht unbedingt gleich. Haben die aber den gleichen Wert heutzutage?
Und das war mir eigentlich egal, weil Landshark ist mein Lieblingsfahrzeug und ich muss haben in Box, vor allem mit klarem Blister und heilen Blister natürlich. Und das war ein super Stück und das ist schon in Ordnung gewesen, der Tausch.
Ja, also, Fright Fighter ist auf Platz 10. In der Umfrage, die wir 2007 durchgeführt haben, ja, Überraschung, Überraschung, war der Fright Fighter auch auf Platz 10. Das heißt, der hat sich alle mal in seiner Position gehalten. Okay, Platz Nummer 9 mit 2,88% aller abgegebenen Stimmen ist Mantisaur. Mantisaur, wie spricht man das eigentlich aus?
Mantisaur. Mantisaur. Wenn man es dem Englischen nachgeht, nach den deutschen Hörspielen wäre es Mantisaur.
Okay, ist ein kleines Fahrzeug, wobei Fahrzeug, kann man, ich weiß nicht, ob man das wirklich Fahrzeug zu sagen kann, wobei mechanisch ist es glaube ich schon, ne? Auch anhand des Toys selber, oder?
Ja, schon, also gesagt, ein lebendes Tier ist es nicht.
Ja, das ist die Frage. Ich meine, in den Hörspielen war es lebendig, Mantisaur. Man konnte sogar reden.
Ja, das stimmt. Ja, gut, die Hörspiele genau, war aber auch wieder was anderes. Den Hörspielen haben die ja gerne ein bisschen sich was anderes ausgedacht dazu. Ja. Also wenn ich da an das Viech denke, Grillieren nicht nur das. Und, oh. Also das ist für mich eine der schlimmsten Szenen der ganzen Hörspielserie, wo dieses Viech anfängt zu reden.
Ja, also Europa hatte da natürlich relativ freie Hand, was natürlich die Story und sowas alles anbelangt. Und diese ominöse Szene, die ihr anspricht, die ist ja in dem Hörspiel Nummer 31, glaube ich, Pyramide der Unsterblichkeit, wo es dann natürlich anfängt dann zu quatschen. Realistischer nicht? Keine Ahnung. So in Summe muss ich sagen, trotzdem ist es ein schickes Reittier, hätte ich es beinahe gesagt, Fahrzeugtier, Fahrzeugreittier, keine Ahnung, mit Horder quasi oben drauf und also sieht zumindest auf meinem kleinen Diorama hier ganz gut aus. Als Kind gehabt oder eher nicht?
Ich habe ihn als Kind gehabt, ja. Und ich habe ihn auch hier noch.
Die Originalversion, die du als Kind hattest?
Nee, leider nicht, aber als Kind habe ich ihn auch gehabt. Die ging bei mir, glaube ich, schnell kaputt, glaube ich. Ich weiß nicht, der ist durchgebrochen in der Mitte.
Ja, richtig.
Okay. Weil der ist auch ziemlich dünn, und damals war noch Action angesagt im Kinderzimmer und naja.
Ich habe den Mantisaur nach wie vor bei mir stehen und ich würde sagen, der ist sogar am besten erhalten von allen Fahrzeugen, die ich da habe. Also ich fand ihn eigentlich wirklich robust. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich ihn auch nicht so in Anspruch genommen damals, aber ich fand ihn schon immer sehr stylisch. Also mit Horak auf dem Rücken, da so als heute für ein Diorama ist der wirklich sehr perfekt.
Also würde ich jetzt ehrlich gesagt auch so sagen, ich finde Mantisaur eigentlich auch relativ stabil. Also ich habe jetzt auch noch nie irgendwie Problemen gehört mit diesem Fahrzeug oder dass ich selber da Probleme mit hätte. Das Einzige, was mir jetzt einfällt dazu ist, dass der Mantisaur hat ja diese, wo die Füße reinkommen.
Ach so, ja genau, richtig.
Diese Schlaufen. Und ja, genau. Die waren bei mir immer, weil das Plastik doch relativ hart war, dieses rote Plastik, so weit nach unten gebogen, dass ich da Horlack seine Füße eigentlich nie reingekriegt habe. Daran kann ich mich erinnern, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, dass ich da das Problem mit gehabt hätte.
Stimmt, das war eher brüchig, konnte leicht abbrechen.
Genau, also man sieht jetzt auch mittlerweile auch diese so weiße Stellen quasi.
Ja.
Wenn man da ein bisschen dann rumrütteln würde, würde sicherlich demnächst dann abfallen. Aber ansonsten fand ich das Ding eigentlich ganz stabil. Okay, 2007 war er auch in der Top 10 drinne und dort war er nicht auf Platz 9, sondern auf Platz 8. Also ein Platz minus. Kommen wir zu Platz Nummer 8. Dort wurden 3,29% der Stimmen abgegeben. Und da handelt es sich um ja Skeletor, sein Kreiselfahrzeug, auch bekannt als Roton. Roton, muss ich sagen, fand ich da als Kind schon irgendwie cool, weil es einen riesen Krach gemacht hat, wenn man es auf dem Teppich lang hat fahren lassen. Ja, wie ist eure Meinung zum Fahrzeug?
Also ich fand den Roton, muss ich ehrlich sagen, etwas langweilig. Aber damals war es eben eins der wenigen Fahrzeuge für Skeletor, zu Beginn zumindest. Später hat er auch ein bisschen aufgestockt. Aber anfangs eben hatte er nur sein Roton als Fahrzeug. Und ja, ich kannte den aus dem Comic, nicht von EHPA, die Condor Comics, als aus der Geschichte, in der Adam entführt wurde und in der Gewalt der Spinnen saß. Und da sah da irgendwie ein bisschen anders aus. Da war er eben auch größer und durch diesen Comic wollte ich dann wieder den Roton haben, weil ich brauche immer so eine kleine Verbindung. Allein als Fahrzeug fand ich ihn, wie gesagt, etwas langweilig.
Ja, der Roton war tatsächlich mal ein Fahrzeug, das ich als Kind auch hatte. Und nur der Kreiselmechanismus hat funktioniert, aber das Knattern ging nicht. Deswegen habe ich als Kind nie gewusst, dass der ursprünglich mal knattern sollte. Das habe ich dann erst später erfahren und ich habe den Roton eigentlich gemocht. Das war einfach ein kleines, aber feines Fahrzeug für mich. Und ich fand es auch später umso genialer, dass der Roton ja nicht nur fahren über Land konnte, sondern auch über Wasser und in der Luft fliegen und wurde dazu noch in rauen Mengen von den Evil Warriors benutzt, weswegen ich bis heute noch 2 Rotons mir behalten habe. Und in Spitzenzeiten hatte ich auch mal 4 Stück gehabt. Und es ist für mich eigentlich ein Fahrzeug, das für mich zu Skeletor dazugehört, wie der Battle Ram zu He-Man.
Also ich habe hier bei mir, glaube ich, 3 Rotons und ja, ist mir jetzt aufgefallen, dass dieser Kreiselmechanismus aber auch nicht bei jedem funktioniert. Also es ist einer speziell dabei, wo es permanent verkantet, das Ganze. Und einfach katastrophal. Und der andere hingegen wiederum bewegt sich so leicht, da kannst du wirklich einfach mit dem Finger reinfassen, zwischen die Zacken und den ganz locker rumdrehen. Ne? Also ist doch irgendwo unterschiedlich, das Ganze. Ja, genauso wie beim Spider, wo wir sicherlich später auch noch zu kommen werden. Ein Manko beim Roton natürlich die aufgesteckten Waffen, die natürlich oft abbrechen oder fehlen. Ne? Und ich glaube, einer meiner Rotons ist so, wo die Waffen abgebrochen sind und quasi dieser rote Pin noch drinne steckt im schwarzen Gehäuse, aber der Rest der Waffe natürlich fehlt, ja.
Aber wir sind jetzt zum Glück noch dran.
Nee, also mein Originalroton hat die auch noch dran, aber wie gesagt, der andere abgebrochen und beim dritten, glaube ich, da fehlen die, glaube ich, komplett, die Dinger.
Na, beim Roton ist es immerhin noch leichter, einen mit heilen Waffen zu finden, als bei Spider. Bei Spider ist es ja wirklich ganz extrem, deswegen die Waffen schon einen gewissen Seltenheitswert haben.
Ja, der Roton hatte auch kleine, aber feine Auftritte im Cartoon gehabt in den 80er Jahren. Zwar ist nicht übermäßig viel, wie natürlich so der Wind Rider oder der Battle Ram oder sowas alles, aber auch dort kam er in Erscheinung. Also ich habe jetzt mal 4 Folgen habe ich mal rausgesucht gehabt hier, wo er mal auftritt, wie zum Beispiel jetzt die im englischen Originaltitel Revenge is Never Sweet oder The Bitter Rose. Aber so das Nonplusultra-Einsatzfahrzeug war es damals im Filmation-Cartoon auch nicht. Wobei man sagen muss, Filmation war da doch immer eher etwas geiziger, sage ich jetzt mal, was neue Figuren und Fahrzeuge anbelangt. Also von daher würde ich das jetzt auch nicht unbedingt werten. Aber
Filmation hat ja auch eher den Collector gerne eingesetzt, was eine Eigenkreation bei denen war.
Genau,
Genau, der Collector ist doch der, wo sie auch Colossus damit wie zum Leben.
Ja, ganz genau.
Ah, das ist
echt. Mit den 2 Ringen da, ne? Oder was
ist das? Richtig, richtig. Ah, das ist ja mal echt eine kultige Brumme, du, ey.
Schade, dass es den nicht gab.
Ja, ehrlich, du, also, der wäre ja, sag mal, mehr oder weniger im richtigen Verhältnis wäre der ja so groß wie das ganze Eternia-Playset.
Dafür gab es den Roton wenigstens auch noch als Bausatz.
Ich schätze mal so wie die Starship Battle gewesen, schätze ich mal.
Oh ja.
Ja, das stimmt, das wäre klasse. Das wäre so das richtige Größenverhältnis gewesen. Also ich muss sagen, hatte ich mir auch als Kind, glaube ich, auch mal oft gewünscht gehabt. Also das fand ich schon ziemlich cool, das Fahrzeug.
Das wäre eigentlich wirklich eine gute Idee gewesen, so als Fahrzeug, wie das Starship dann zum Auseinanderbauen in ein Playset. Das hätte Potenzial gehabt.
Sebastian hat es gerade schon erwähnt gehabt, den Rotoren gab es auch eine Sonderversion. Allerdings nicht zum Spielen, sondern eher zum Zusammenbauen. Sebastian, was war denn das?
Ja, richtig. Den Rotoren gab es als eins von insgesamt 3 Fahrzeugen von der Firma Monogram, die diverse so Modellbausätze gemacht hat. Und die haben unter anderem dann neben dem Rotoren den Attack Truck und den Talon Fighter umgesetzt. Die sahen aber auch nicht 1:1 wie die Toys aus, sondern hatten bewegliche Action-Features, beim Rotoren eben dieses Kreisel-Feature, und wurden noch etwas umgestaltet. Beim Rotoren waren da die Kanonen anders gestaltet. Der hat auch eine Cockpit-Taube zum Verschließen und jedes Fahrzeug gab es in 2 verschiedenen Farbschemata. Beim Rotor dann so, wie man das normale Fahrzeug kennt oder auch von den Farben her vertauscht. Das war ganz witzig.
Wie kann man sich das generell vorstellen, diese Bausätze? Was für Material waren die? Wie viele Schritte waren notwendig oder wie aufwendig war das, die zusammenzubauen? Musste man die kleben oder wie war das?
Ja, also die kann man zusammenstecken, die kann man auch kleben, aber ich habe die bei meinen Bausätzen nur zusammengesteckt und der Aufwand war eigentlich jetzt nicht besonders hoch, aber man hat schon gemerkt, dass es eigentlich als Toys zum richtig wilden Spielen eher nicht so ideal war, weil das Plastik schon recht dünn und hart war. Das heißt, dass da besonders dünnere Teile viel leichter abbrechen können als bei den normalen Fahrzeugen, wo jetzt zum Beispiel eben die Blaster vom Rotor aus weicherem Plastik gemacht waren. Aber trotzdem eine ganz witzige Sache, vor allem für erwachsene Sammler zum in die Vitrine oder ins Regal stellen.
Würdest du jetzt im Nachhinein sagen, dass diese Bausätze auch zum Spielen ausgelegt waren oder von vornherein konzipiert waren, um sich irgendwo hinzustellen?
Das ist eine gute Frage. Also ich denke mal, Monogram hat die schon mit Absicht mit diesen Action-Features versehen, um zweigleisig fahren zu können. Zum einen konnten sie dadurch sagen, ja, wir machen jetzt auch He-Man-Bausätze und zum anderen als zusätzliches Verkaufsargument sagen, ja, mit denen kann man sogar spielen. Auch wenn das Spielen jetzt nicht so einfach war und auch die Figuren teilweise nicht so perfekt in die Cockpits passten wie bei den Mattel-Fahrzeugen.
Ja, beim Rotoren ist auf alle Fälle auch noch erwähnenswert, wenn wir wieder vergleichen mit mit der Umfrage, die wir 2007 durchgeführt haben. Rotoren jetzt auf Platz 8 und 2007 gar nicht in der Top 10 drinne. Das heißt, der hat auf alle Fälle mal an Beliebtheit entsprechend zugelegt. Kommen wir mal zum Platz Nummer 7. Das ist jetzt mal eines meiner Lieblingsfahrzeuge. Habe ich, glaube ich, auch, glaube ich, 1 oder 2 Stück davon. Und zwar mit 6,17% aller Stimmen auf Platz 7 gewählt ist das der Attack Track oder besser gesagt auch bekannt als Flip Track.
Ja, das ist auch, würde ich sagen, genau wie Rotor, ein Klassiker. Es war auch eins der ersten Fahrzeuge, glaube ich, die rauskamen. Kann das sein, Sebastian, oder?
Ja, in Wave 2, Serie 2 erschienen die.
Und ich weiß noch damals, ich habe es als Kind zuerst nicht gehabt. Und habe ich mir, hat mein Vater mir diese Videokassetten gekauft von Ocean und wo dann die He-Man-Folgen auf VHS waren. Und da war hinten am Ende diese Werbung drauf für die He-Man-Figuren.
Oh ja, genau.
Und da war das Fahrzeug auch dabei. Dann habe ich das erste Mal das Fahrzeug gesehen überhaupt. Das wollte ich so haben, da habe ich gebettelt, geheult, bis ich das bekommen habe. Das ist auch so eine kleine Erinnerung, die habe ich auf dem Kopf.
Also mir fällt dazu ein, dass ich den Attack Track als Kind eigentlich nie im Laden gesehen habe. Und ich mir ihn zwar als Kind letztendlich gekauft habe, aber das war auf dem Flohmarkt, habe ich mir den dann zugelegt. Aber wie gesagt, im Laden habe ich den eigentlich nie entdeckt und kann mir eigentlich gar nicht erklären, warum. Also ist mir ein Rätsel. Vielleicht war der damals schon vergriffen.
So ging es mir damals aber auch. Ich habe den im Laden nicht gesehen. Und zum ersten Mal überhaupt ist er mir hier untergekommen, auch mal wieder im Comic. Und da, als die ganzen Fahrzeuge der Helden und der Dämonen vorgestellt wurden und da war er eben abgebildet, da habe ich davon gelesen, Flip Track, und dann wirklich in Action habe ich den ersten der Hörspielfolge 7 erlebt, als er eingeführt wurde von Many Faces und Man at Arms, als sie da in der Wüste unterwegs waren mit dem Flip Track.
Das war die Folge Doppelgänger, richtig?
Ja, genau.
Richtig, ja, genau.
Im Hörspiel kam er natürlich gar nicht so oft, glaube ich, vor. Im Cartoon hingegen, ja, zahllos, glaube ich. Im Cartoon war er zumindest mal so ein bisschen wie der Knight Rider irgendwo. Ja. Dass du da dich mit ihm unterhalten konntest und der dann irgendwie auch immer so ein paar Tipps gegeben hat, was man lieber nicht machen sollte oder was man machen sollte.
Wobei natürlich ein Cartoon ein ganz anderes Design hatte.
Richtig, das war ja wirklich ein geschlossenes Fahrzeug, wo natürlich, klar, wie im Cartoon und auch im Hörspiel, immer mehrere Leute drinnen Platz hatten. Wobei ich jetzt bei der Recherche jetzt dazu auch gesehen habe, dass der Attack Track auch im Originaldesign sogar mal vorkam. Ich weiß zwar auswendig gerade nicht, in welcher Folge das jetzt war, aber es wird auf Planet Eternia sicherlich irgendjemand wissen. Kann das mal in den Kommentaren mal posten. Zumindest habe ich einen Screenshot gesehen, wo er wirklich in dem Design auch im Cartoon vorkam, wie wir ihn letztendlich vom Toy her kennen.
Ja, aber
Tonia, du hast natürlich auch grundsätzlich recht. Hauptsächlich war er einfach in dieser geschlossenen Kabine, wo dann alle dann quasi immer gemütlich drinnen saßen.
Ja, das war bei Filmation auch etwas seltsam, weil sie eben dieses geschlossene Fahrzeug, was ja optisch gar keine Ähnlichkeit mit dem Spielzeug hat, als Attack Track bezeichnet haben. Und dieses kleine Fahrzeug, das dann schon dem Spielzeug sehr ähnlich kam, das war dann der Small Track. Wirklich dann das Einmannfahrzeug.
Jetzt, wo wir gerade beim Namen sind, Attack Track, Small Track, Flip Track. Warum eigentlich Flip Track?
Ich denke mal, das wird sich im Deutschen besser angehört haben.
Also der Flip-Track ist die deutsche Variante und der Attack-Track ist dann quasi der Originalname von dem Fahrzeug.
Ja, also ich glaube, das rührt vor allem von Frankreich her. Es ist oft, dass Namen wegen dem französischen Markt umbenannt wurden, die ja auch nicht Themen, sondern Musclor haben und was weiß ich noch, was für Namen. Und das kann man sehr gut bei den NA-Figuren auch nachvollziehen, dass da teilweise Namen ganz krass verändert wurden, weil die offenbar für Franzosen leichter auszusprechen waren. Und so ähnlich muss es beim Attack-Track gewesen sein, dass die dann das zu Flip-Track gemacht haben. Und Mattel Europa hat da innerhalb der Länder sich immer sehr stark aneinander orientiert. Das wurde dann, denke ich, für den deutschen Markt auch so übernommen und hat sich halt im Deutschen auch gut angehört und damit war die Sache schon erledigt. Das wurde ja auch mehrsprachig produziert, dann die Verpackung und ja, da hat man sich dann eben darauf geeinigt.
Ich hatte damals die Überlegung gehabt, dass es einfach vielleicht vom Namen her besser zu den Helden passt, wegen dem Namen Attack Track. Attack ist der Angriff. Und die Helden, die greifen eben nicht an und die verteidigen sich eher und deswegen ist vielleicht Flip Track der bessere Name.
Das hätte ich jetzt vielleicht auch gesagt, wegen Attack, dass es daher von wegen dem Angriff herkommt, dass sie das ein bisschen versucht haben.
Aggressiv. Flip Track ist vielleicht etwas besser.
Genau, zu verharmlosen. Ich muss gerade mal gucken, wie es bei den anderen Namen eigentlich aussieht. Ob wir da auch noch irgendwelche
Attack
solche Sachen
gibt's
haben.
Attack gibt es ja sonst nicht. Battle ist das
haben wir jetzt hier noch.
Battle Ram, richtig. Battle Cat und so weiter. Aber Attack fällt mir jetzt gerade kein anderes Fahrzeug ein. Oder anderer Zusammenhang.
Bei meinen Varianten muss ich sagen, ist es mittlerweile so, bei diesen Rädern ist ja nochmal so ein feiner Gummizug außenrum, ein bisschen mehr Haltbarkeit zu bekommen, wenn er auf rutschigen Fußboden sich quasi fortbewegen soll. Der ist natürlich jetzt in den letzten 20, 30 Jahren zerbröselt, da habe ich jetzt keine mehr davon. Aber auf Teppich fährt er nach wie vor einwandfrei und sieht einfach spektakulär aus, finde ich, wie der sich bewegt.
Noch schwer zu bekommen heute,
absolut.
Ne?
Absolut.
Ehrlich?
Ist ja, vor allem komplett.
Ja.
Okay.
Weil das Problem ist vor allen Dingen, selbst wenn der Batteriedeckel mal vorhanden ist, der auch gerne fehlt, musst du immer noch gucken, dass du den richtigen Haltegurt hast, der nämlich nicht fest am Fahrzeug verankert war wie beim Roadtripper, sondern der konnte komplett vom Fahrzeug entfernt werden. Der fehlt total oft.
Ja, der Attack Track, der war 2007 in unserer Umfrage auch mit in den Top 10 dabei. Allerdings auf Platz 5. Das heißt, er hat jetzt hier zwei Plätze quasi mies gemacht, aber trotzdem noch ein klasse Fahrzeug. Okay, Platz 6. Ja, da haben wir 7% aller Stimmen wurden abgegeben für den 6. Platz und war 2007 noch nicht einmal in den Top 10 drinne. Jetzt auf, wie gesagt, auf Platz 6 und zwar sind das die Reitpferde Nightstalker und Streetor. Die haben wir jetzt mal zusammengefasst, weil sie ja, ich glaube, 100% recycelt sind, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Ja, im Grunde schon.
Ja.
Mit Ausnahme der Kappe von Strider, aber die wurde ja teilweise auch bei Nightstalker verwendet.
Richtig, das ist quasi eher so eine seltene Variante, dass Nightstalker auch so eine lila Kappe mit dabei hat, ne, oder?
Richtig.
Ist das eine bestimmte Produktionslinie, wo die immer mit dabei ist, oder ist das wirklich eigentlich eher Zufall?
Ah, das waren Ländervarianten, glaube ich. Ich glaube, in Frankreich und in Spanien oder Italien müsste das mit Kappe erschienen sein, aber da kann ich mich auch genauso gut irren, da weiß ich jetzt nicht so gut Bescheid über einzelne Ländervarianten, aber auf jeden Fall habe ich bisher nur bei zwei verschiedenen Ländern diese Kappe gesehen, also normale in Deutschland erschienene Version oder auch die US-Version hatte diese Kappe nicht.
Okay, Frank, wie schaut's bei dir aus? Hast du die Fahrzeuge als Kind gehabt?
Ja, natürlich, das war auch so ein Klassiker, schätze ich, glaube ich, jeder gehabt, glaube ich, ne?
Ja, also ich hatte das auch gehabt. Wie sieht's aus? Hat es dich als Kind gestört, dass die an sich völlig unbeweglich waren, die Dinger?
Ach, ja, eigentlich schon, ne? Aber beim Spielen her war es egal, weil man hat sich halt geschoben dann, ne? Mir war es eigentlich damals schon blöd, dass die beide gleich aussehen eigentlich. Also der andere ist halt ein bisschen dunkler gehalten, der andere ein bisschen heller. Ist schon ein bisschen komisch, ja.
Aber interessanterweise haben wir sie doch alle doppelt gekauft irgendwie.
Eigentlich ja.
Die He-Man-Fans kaufen echt jeden.
Na, ich hatte nur Stridor.
Och je, ehrlich?
Ja. Ich wollte immer Nightstalker haben.
Hat's aber quasi nicht gereicht.
Ja, also der Skeletor, die Arme so, hat nur Panther und den Roton gehabt. Ja gut, da musste halt Evelyn zu Fuß latschen. Muss ja Prioritäten setzen in der Beziehung.
Ja, bei den Pferden gibt es noch einen ganz interessanten Punkt. Und zwar erschienen die auch als Two-Pack. Die anderen Fahrzeuge oder einzelne andere Fahrzeuge zwar auch, wie zum Beispiel Mantisaur, der jetzt auch mit Hordak im Two-Pack erschienen ist. Aber bei den Pferden ist das so ganz Besonderes, weil beispielsweise Stridor wurde Fisto angeboten. Und seit diesem Tag wird Fisto eigentlich immer mit Stridor zusammen assoziiert und taucht in unheimlich vielen Folgen. In den Cartoon, glaube ich, war es, glaube ich, auch so. Und auch in Comics immer zusammen auf, oder?
Genau.
Also im Cartoon absolut weniger.
Richtig.
In Toni? Den Minicomics auf jeden Fall. In den Minicomics.
Auch in den Werbemagazinen.
Allein gegen alle.
Gab es den gleichen Effekt bei Nightstalk eigentlich auch mit in dem Fall, er wurde jetzt mit Jitsu angeboten. Oder ich glaube, da hat sich das, glaube ich, nicht so durchgesetzt, oder doch?
Das hat sich irgendwie unter den Fans oder Sammlern oder Kindern eigentlich durchgesetzt. Also das war nicht jetzt so in den Medien präsent, dass Nightstalker immer von Jitsu geritten wurde, aber irgendwie hat sich das dann durchgesetzt, dass dann ja Stridor und Fisto und das Gegenstück von Stridor ist Nightstalker, das Gegenstück von Fisto ist Jitsu, also muss der auf Nightstalker reiten. Das habe ich ganz oft in Kindertagen dann bei anderen Kindern erlebt, dass die das automatisch so gemacht haben.
Wenn man sich überlegt, woran das liegen könnte, kommt man vielleicht so auf den Gedanken, dass Fisto oder auch Jitsu mit diesen Metallhänden am ehesten an Gladiatoren erinnern von damals. Und die bringt man wieder manchmal in Verbindung mit den Pferden. Und irgendwie, ja, anscheinend passen die einfach gut zusammen.
Ein Unterschied jetzt zwischen Nightstalker und Stridor ist noch, dass Nightstalker eine eigene Hörspielfolge hatte. Hast du die gehört, Frank? Kennst du die?
Ja, natürlich. Das Dämonenpferd, ne?
Toni, welche Nummer war das?
19.
Ohne Zögern.
Ja, Wahnsinn, du. Unglaublich. Das Dämonenpferd. Ich muss sagen, Orko war zwar ziemlich naiv in der Folge, aber trotzdem durchaus hörenswert.
Ja, vor allem sehr naiv, wenn man bedenkt, dass Nightstalker eigentlich auch schon in Folge 13 vorkam. Als, ich glaube, Triclops ist auf ihn geritten. Und
ja, da hieß es noch.
Aber da heißt es anders, glaube ich, ne?
Genau, Nightmare. Ja,
als Nightmare wurde vorgestellt, aber das war
ja. Ja, da durfte Nightmare sogar noch vor versammelter Mannschaft zur Konferenz des Bösen reingaloppieren und wurde da von Beastman angekündigt.
Ja, genau.
Da hat genau. Man mal gesehen, wie weit es mit Beastmans Intelligenz ist.
Ich muss auch noch dazu sagen, dass mir Nightstalker schon immer wesentlich besser gefallen hat als Stridor. Aber da kann ich nicht ganz objektiv sein, weil Nightstalker war zusammen mit dem He-Man Skeletor Doppelpack und Fisto mein Einstieg in die Masters-Welt. Die habe ich damals zum Geburtstag als erste bekommen. Und deswegen ist Nightstalker einfach so ein Kindheitserlebnis, das da kann man nicht objektiv sein.
Okay, dann würde ich mal sagen, dann widmen wir uns mal Platz Nummer 5. Da haben wir jetzt mit 9,5% aller Stimmen den Dragon Walker. Ich muss sagen, auch ein innovatives Fahrzeug, auch wenn ich jetzt als Kind das nicht mein Lieblingsfahrzeug war, aber allein durch die Technik denke ich schon ein Highlight. Ja, Sebastian, hast du es gehabt oder nicht? Lass uns teilhaben.
Natürlich nicht.
Wie können es an was hattest du, Mensch?
Ich hab's für nichts gehabt. Ja, den habe ich mir dann aber auch als eines der ersten Teile Mitte der 90er nachgekauft über eBay und ich fand den optisch immer geil. In meinem Freundeskreis während der Kindheit hatten den auch zwei andere Kinder. Insofern habe ich immerhin damals doch mit ihm spielen können. Und also optisch finde ich ihn immer noch genial, aber was das Action-Feature betrifft, ist nett anzusehen, aber naja, was die Effektivität betrifft, also wenn der mal durch eine enge Seitenstraße hätte fahren müssen, hätte es Tote gegeben, glaube ich. Da gab es auch so einen netten Zusammenschnitt vom Filmation-Zeichentrick, als der Dragon Walker da aufgetreten ist. Das hat, glaube ich, Buster Toons sogar gemacht. Da siehst du dann irgendwie, wo irgendjemand, ich glaube, Teela in Not ist und He-Man eilt schnell herbei und ist dann erstmal 3 Stunden unterwegs mit dem Dragon Walker, weil der immer nur 2 Meter voranschreitet, dann wieder Zirkelschritt macht, dann wieder 2 Meter voran, bis wenn irgendwann mal ankommt.
Ah, Herr Lia, das stelle ich mir schon
witzig vor. Absolut unpraktisch, aber optisch genial.
Ja, das stimmt. Hörspiel Nummer 12 gesprochen, der Herr der Wespen. Dort kam er auch drinne vor und da hat er sogar seine eigene kleine Origin bekommen.
Ja, der Dragon Walker wurde eingeführt sozusagen von Cobra Khan und Whiplash oder Whiplash, wie er in den Hörspielen genannt wurde, im Drachenland. Und ja, da hatte man eben den Eindruck, dass die beiden ihn entweder wirklich konstruiert hatten oder zumindest selber irgendwann mal gefunden, weil ich glaube nicht, dass die beiden wirklich Ingenieure waren, aber da war es eben so, dass Man-at-Arms und He-Man sich den gekrallt hatten von den beiden. Und seitdem ist er eben im Dienst der Helden.
In der Hörspielfolge war es doch nicht so, dass sie dann aufgesprungen sind und der dann quasi immer schneller bewegt hat und sie dann letztendlich abgesprungen sind?
Genau. Ja, genau. Das war im Grunde eine Falle für die Helden.
Wo ist denn der Dragon Walker dann weiterhin marschiert, wenn alle abgesprungen sind?
In die Schlucht.
Okay, die Schlucht. Letztendlich ist er dann irgendwie doch in den Besitz der Helden wieder gelangt.
Ja, Man-at-Arms hat den dann wieder zusammengeflickt und dann konnten sie damit doch weiterfahren am Ende, nachdem Teela geheilt war und Buzzoff gerettet. Eigentlich erstaunlich, was in der Hörspielserie Man-at-Arms immer sich an wildfremden Konstruktionen einfach mitgenommen hat in die Werkstatt. Ach, das baue ich jetzt mal um.
Ja, da muss ich schon hinhauen. Da muss ich spontan an Battle Bones denken. Das war doch auch so ein Fall, glaube ich.
Genau, ja.
Ja, genau. Wo wir wieder bei Plagiaten sind. Also Man-at-Arms und Twilight Clubs immer voneinander geklaut.
Eins muss ich noch dazu sagen, wie der Sebastian vorhin schon erwähnt hat, die Spielmöglichkeit vom Dragon Walker war wirklich sehr, es war sehr eingeschränkt. Ich meine, dieses Action-Feature, der Zirkelschritt, das hat man sich gerne mal angesehen, hat es gerne aktiviert, aber im Spiel selber hat man das eigentlich nie verwendet. Und in meiner Vorstellung, das hat mich damals als Kind schon gestört, habe ich mir eben immer vorgestellt, dass der auf seinen kleinen Beinchen sich fortbewegt, ohne diesen Zirkelschritt.
Okay.
Da muss ich stell mir das vor, wie der Dragon Walker auf den kleinen Beinchen tippel.
Ja, nicht ganz so wie Fred Feuerstein beim Kegeln, aber so ungefähr. Ja.
Als Kind weiß ich noch, der war extrem laut, glaube ich, ne?
Ja.
Oh ja.
Das Geräusch, das war nervig, das Geräusch, ne? Das,
Ja, das stimmt. Also da war meine
Mutter. Der Albtraum aller Eltern.
Also bei mir war es, glaube ich, eher so, dass ich dann die ganzen Helden oder sowas dann aufgebaut habe in vor Snake Mountain und dann hieß es, komm, wir greifen an und dann habe ich einen Dragon Walker angemacht und habe eine Stunde gewartet, bis er endlich angekommen ist. bei Snake Mountain. Und dann ging es dann irgendwann halt weiter.
Ich fand das Feature aber eigentlich ganz konsequent mit dem Origin von der Hörspielfolge, weil, wie gesagt, Skeletor hatte den da ja als Falle für die Helden konstruiert. Wenn man sich das dann später vorstellt, He-Man steht vom Dragon Walker, ruft Man-at-Arms zu, los, Waffenschmied, greift die Bösewichte an. Man-at-Arms schmeißt den Dragon Walker und der Zirkelschritt mäht erstmal He-Man nieder. Ist ja, perfekt ja. gewesen, als Falle Skeletors.
Stimmt, eigentlich schon, da hast du vollkommen recht. Und Man at Arms hat es nie begriffen.
Wenn ja. man sich das optisch mal wirklich der vorstellt, wie der Dragon Walker sich bewegen soll. Und wenn der wirklich immer schneller wurde, dann muss den ja wirklich schlecht geworden sein da oben.
Ja, stimmt.
Immer ein Stückchen nach vorne, ein Schritt, ein Stückchen nach vorne.
Man at Arms, ich muss kotzen. Boah.
Gleich sind wir doch da. Boah.
Ja, der Dragon Walker war 2007 auch vertreten in der Liste. Dort auf Platz 4, also quasi fast konstant geblieben. Auf Platz 4 haben wir jetzt ein Fahrzeug, das wird den Frank ganz besonders freuen. Und zwar mit 9,47% aller Stimmen ist hier der Landshark gelandet. Ich muss sagen, klasse Fahrzeug, mir gefällt's, sieht aus wie ein Sportschlitten. Frank, was sagst du dazu?
Also mein Lieblingsfahrzeug auf jeden Fall, weil ich auch so persönlich so mich mit High interessiere, auch als Kind schon. Auch das Design ist einfach genial, also das High-Maul, was auf und zu schnappt, wenn man ihn anschiebt, die Waffen, die Farben. Perfektes Fahrzeug.
Die Waffen kann man ja, glaube ich, ja mehr oder weniger abnehmen und auch in die Hände der Figuren drücken.
Das kann man auch, ja. Aber dann stehen die Figuren schlecht, glaube ich, ne?
Ja, ein leichtes Übergewicht, aber da kennen wir uns ja mit Many Faces aus den 2000X-Serien ja wunderbar mit aus mittlerweile.
Oh ja.
Ich traue mich nicht zu fragen, aber ich mache es trotzdem. Sebastian, Landshark?
Ja, den Landshark hatte ich natürlich nicht als Kind gehabt. Wie könnte es anders sein?
Unglaublich.
Das war eines der Fahrzeuge, die ich auch nicht bei irgendjemand anderem als Kind gesehen habe. Ich konnte ihn nur in Prospekten bewundern. Hab immer gedacht, meine Fresse, ist das ein geiles Fahrzeug. Ich will den haben. Und es ist nie wahr geworden. Ich habe heute noch ein Trauma davon.
Kommt eine Schweigesekunde für den Sebastian.
Okay.
Das reicht.
Und schon vorbei.
Ja, Toni. Danke, zu gütig.
Toni, du hast doch sicherlich den Landshark gehabt, oder?
Ich habe ihn nur gehabt, ich habe ihn immer noch. Sogar die Originalverpackung.
Hast du gehört, Sebastian? So, das sind die richtigen Antworten, die ich hören will.
Ja, danke.
Ja. Siehst du mal. Ja, ich fand den schon immer sehr stylisch. Also richtig vom Design her mit dem Haifischmaul und wie der Frank vorhin schon gesagt hat, dieser Action-Feature mit dem zuschnappenden Maul, wenn man ihn vorwärts schiebt, das war sehr beeindruckend auch als Kind schon. Wobei ich das mit den Waffen, die man abnehmen kann und den Figuren in die Hand geben kann, das habe ich erst durch ein Review erfahren. Ja. Sehr gut
recherchiert.
Ja, ja, ich weiß nicht, wer das geschrieben hatte. Ja, ich weiß nicht, wer das damals geschrieben hatte, aber das war sehr fundiertes Fachwissen.
Ja, Wahnsinn.
Wie gesagt, ich stelle mir, wird doch ein bisschen gefährlich vor, weil da diese 3, 4, 5 Zacken immer dran sind an diesen Waffen. Und da können wir vorstellen, dass die dann doch relativ schnell abbrechen können, wenn man das häufig quasi abrupft und wieder reinstopft oder sowas alles.
Ja, da muss man schon etwas vorsichtig sein.
Ja, mit diesem aufschnappenden Maul muss ich sagen, das fand ich dahingehend auch ziemlich klasse, dass das Maul dann auch letztendlich in der Position geblieben ist, wo man das Fahrzeug dann gestoppt hat.
Genau, das heißt,
halb offen, ganz zu, das finde ich schon eine klasse Sache. Und die Figuren haben mehr oder weniger auch gut reingepasst, Maul zu und losfahren konnte man.
Ja, stimmt. Perfekt. Also das ist auch einer der Aspekte, den ich an dem Fahrzeug so genial finde, ist. Bis heute nach wie vor eins der Highlights der Toyline, finde ich.
2007 war er auch in den Top 10 drin, dort allerdings auf Platz 6. Das heißt, er hat jetzt hier ganze 2 Plätze in den letzten 3 Jahren gut gemacht bei den deutschen He-Fans. Na, wenn das mal keine gute Neuigkeit ist.
Zu Recht.
Zu Recht, definitiv. War der eigentlich auch im Hörspiel mal? Ist er da auch mal vorgekommen, Toni?
Ja, also zumindest einen kurzen, aber sehr wirkungsvollen Auftritt hat er in der Folge 18, Mechaneck und das Erbe des Grauens. Als die Helden, also He-Man, Man-at-Arms und Orko, sich auf die Suche gemacht haben nach dem verschwundenen Castle Grayskull, sind dann Webster und Hordak im Landshark aufgetaucht und haben die Helden angegriffen.
Da haben sich doch die beiden noch versprochen, dass das Geld noch lebt, oder nicht?
Genau, das war das.
Ja, stimmt. Ja. He-Man darf nicht erfahren, dass Skeletor noch lebt. Ich glaube, das hat Webster sogar gesagt.
Genau, ja.
Richtig.
Ja, Toni weiß es wieder.
Unglaublich. Ich glaube, da müssen wir wirklich mal die Hörspiele mal Stück für Stück in den Podcast hier mal durchnehmen. Oh, auf, ja. Wirklich auf Herz und Nieren überprüfen. Aber vorher kommen wir jetzt mal zu unserem Top 3 und lassen wir mal schauen. Ja, das sind auf alle Fälle, würde ich mal sagen, die drei Plätze mit Fahrzeugen drin, die es auf alle Fälle mal verdient haben. Platz 3 mit 11,52% aller Stimmen ist, ja, die riesige Monsterspinne Spider. Nee, Sebastian, dich frage ich jetzt mal nicht.
Doch, Tony, frag mich, bitte, frag mich.
Okay. Das klingt nach einer positiven Antwort. Sebastian, hast du Spider besessen als Kind?
Nein, leider nicht. Nee, Quatsch, doch, ich hatte Spider gehabt. Spider war tatsächlich das letzte Fahrzeug, das ich als Kind bekommen habe, weil es im Preis runtergesetzt war.
Hier kann ich mich interessanterweise an den Preis erinnern. Ich meine, das war damals im Laden 80 Mark, was das Fahrzeug letztendlich veranschlagt war. 100% sicher bin ich mir nicht, aber irgendwie meine ich mich daran zu erinnern. Ja, klasse Fahrzeug. Frank, du hast das sicherlich auch, oder?
Natürlich.
Natürlich, gar keine Frage.
Klassiker, das ist... Allein schon durch den Mechanismus, dass wie das läuft selber, vorwärts, rückwärts, ist einfach ein Hammer. Und die Figur passt perfekt rein, Skeletor in dem Fall bei mir, und das sieht auch geil aus, das ist einfach geil.
Spider war zwar jetzt nicht auch unbedingt das schnellste Fahrzeug, vielleicht so ein Ticken schneller wie der Dragon Walker, aber das war bei Spider, fand ich jetzt aber auch nie irgendwie so der Nachteil. Also ich fand einfach die Bewegung einfach wirklich perfekt umgesetzt. Auch so, dass die Beine durch das Eigengewicht des Körpers so ein bisschen immer nach unten gewippt sind, wenn die Füße aufgesetzt haben. Und ich fand die Geschwindigkeit da einfach angemessen. Und wie Frank auch schon sagte, mit diesem Vorwärtsgang und Rückwärtsgang quasi wie beim Auto, konnte man auch perfekt einparken irgendwo. Und das Bild letztendlich...
Pass auf, Evelyn, da ist ein Böller. Lass mich fahren, Skeletor!
Ja. Nee, aber...
Zum Beispiel läuft der läuft zum Beispiel ganz schlecht auf Laminat. Da geht er fast gar nicht.
Gut, das kann ich mir jetzt vorstellen. Wenn ich hier einfach
zu Hause auf Laminat lege, dann geht er fast gar nicht, weil er rutscht an. Dann ist er nur am Rutschen.
Ja,
am Telefon geht er wunderbar. Aber auf Laminat ist leider nicht viel anzufangen.
Im Gegensatz jetzt zum Attack Track hat natürlich der Spider natürlich keinerlei irgendwie Gumminoppen oder irgendwas anderes, sag ich mal, an seinen Füßen dran, um da auf rutschigen Boden auch vorwärts zu kommen. Aber Kinderzimmer habe ich früher sowieso Teppich gehabt. Aber grundsätzlich klasse Ding. Läuft natürlich auch mit zwei Batterien. Ich glaube, das habe ich mir nicht getraut. Da war ich zu viel Schiss, als ich irgendwie...
Früher ist immer noch rausgegangen.
Früher ist immer noch rausgegangen.
Also es gab noch einen draußen. Laminat wäre aber auch eine geile Idee für den Zeichentrick gewesen, so als Plot. Und wo Skeletor will mit Spider-Castle Grayskull angreift, dann los, Man-at-Arms, breite den Laminatteppich aus. Oh nein, He-Man, du hast mich wieder besiegt.
Das ist eigentlich die Idee, das stimmt. Spider hatte wie Nightstalker auch eine eigene Hörspielfolge gehabt. Das ist die Frage für dich, Toni. Was war denn da?
Ja, das war in der Folge 22, Spider die Monsterspinne. Und in dieser Folge war es natürlich auch wieder so, dass Spider kein einfaches Fahrzeug, sondern ein Lebewesen aus einer anderen Dimension war. Und die sich Skeletor untertan gemacht hat. Und die Königsfamilie, beziehungsweise das Königspaar mitsamt ihrer Gefolgschaft entführt hat in eine andere Dimension.
Da war doch auch diese Szene drin, wo sie quasi, glaube ich, in die Erde eingebrochen sind und in diese riesigen
Behausung.
Diese Behausung quasi gestürzt sind. Wobei, von der Erzählweise her, ich glaube, es war Man-at-Arms, gesagt hat, dass an den Wänden so drei dicke rote Beine runtergehen. Hätte man ja fast annehmen können, dass die in Spider drinne sind.
Ja, das hatte ich als Kind damals auch gedacht, aber irgendwie bin ich da mit der Überlegung nicht weitergekommen.
Ja, das stimmt. Ich fand das auch immer total verwirrend.
Ja, das kommen wir mal zu Platz Nummer 2. 18,11% aller Stimmen verfielen hier und gelandet ist dort Der Battle Ram. Ja, klar, eigentlich was sonst. Eines der Kultfahrzeuge aus den 80er Jahren. Sebastian's leider nicht gehabt, aber Toni sicherlich.
Doch, ich hab's gehabt.
Nein, jetzt lügst du aber.
Ja, jetzt geht's hier los. Die Favoriten, die hatte ich auch.
Wahnsinn. Ich kann mir richtig vorstellen, damals, wo er gesagt hat, Mensch, Papa, ich brauche das Fahrzeug, das ist später mal auf Platz 2 im Podcast.
Genau.
Ja, dann erzähl mal was über den Battle Ram. Eines deiner Lieblingsfahrzeuge oder doch eher was anderes?
Ja, das ist eins meiner absoluten Lieblingsfahrzeuge, muss ich schon sagen. Wo ich den hatte Landshark genial bei den Evils fand, da.
Du hattest ja nur das, das muss dein Lieblingsfahrzeug sein.
Doch, ich hatte sogar noch ein paar mehr, glaub's mir. Ich hatte ja auch den Wind Raider ohne Flügel. Nee, den Battle Ram, gut, das war eins meiner wenigen Fahrzeuge, die ich nicht vom Flohmarkt hatte, aber trotzdem, ich fand den genial. Ich finde den bis heute noch super. Zwar nur diese Rakete als Abschießfeature da, aber allein schon, dass das eigentlich zwei Fahrzeuge in einem war, das finde ich bis heute genial.
Ja, wobei ich jetzt zugeben muss, dass ich dieses zweite Fahrzeug erst durch das Review auf Planet Eternia 1 als Fahrzeug erkannt habe. Also mir ist eigentlich nie bewusst gewesen, dass auf der Rückseite auch nochmal quasi so Haltegriffe waren, wo dann sich eine Figur nochmal reinquetschen konnte.
Das soll doch einer sagen, lesen bildet nicht.
Da hast du aber vollkommen recht, vor allen Dingen auf Planet Eternia. Ja, aber der Abschussmechanismus fand ich auch ganz klasse. Ich glaube, 3 Projektile waren, glaube ich, dabei im Original. Und ja, da konnte man schon irgendwie schon seinem Hund irgendwie ins Auge schießen mit, definitiv.
Was hast du denn mit deinem Battleman gemacht?
Nein. Liebe Leute, das war natürlich nur ein Scherz. Ich habe nicht auf meinen Hund geschossen.
Naja, das sagt er jetzt unter dem öffentlichen Druck.
Ja. Nein.
Es war eigentlich die Katze, ja.
Nein, überhaupt nicht. Frank, du hast das Fahrzeug sicherlich auch gerade, oder?
Ja, natürlich. Immer noch.
Immer noch. Ja, so gehört also, sich das Ganze auch.
Wieder neu gekauft inzwischen, aber das ist schon geil, weil vor allem man kann es ja für beide Seiten benutzen. Das ist ja auch das Geniale daran, ne? Man kann vorne die Skystand abmachen und ihr könnt beide benutzen, ne? Beide Fraktionen.
Wobei jetzt der Battle Ram im Cartoon beispielsweise aus den 80er Jahren auch vorkam, aber als also der vordere Teil der Skystand eigentlich ja fast schon unzählige Male. Interessanterweise, nicht nur bei den Heroics, sondern auch bei den Dämonen des Bösen waren unter anderem mal einige Leute auf dem Skysled unterwegs. Und ich muss sagen, das ist ja schon mit der stylischste Part, finde ich eigentlich, von dem ganzen Fahrzeug.
Ich hatte den Battle Ram ursprünglich nicht, muss ich jetzt mal sagen.
Ha, und Sebastian, das...
Ja, siehst du mal. Ich kannte eben den Skysled aus dem Cartoon und der Battle Ram, da ich den ja nicht zu Hause hatte, kannte ich den nur von den Werbeprospekten und mir war damals gar nicht erst klar, dass eben der Skysled das Vorderteil von Battle Ram ist, bis ich mir das Foto mal genauer angeschaut hatte und da dachte mir, das Vorderteil kommt mir irgendwie bekannt vor. Okay. Und dann bin ich so auf den Trichter gekommen, ach Moment, die kann man sicher ablösen. Und dann hatte den ein Nachbarsjunge von damals in meiner Kindheit und ich hatte zufälligerweise eine Figur, ich glaube das war der Stone da, den hatte ich auf irgendwo gefunden, auf der Straße. Und dann hatte ich ein Tauschgeschäft gemacht, ja. Und der hat eben diesen Stone da gebraucht und ich habe gesagt, ja, gib mir du mit deinem Battle Ram. Naja, und so hatte ich dann, kam ich zum Battle Ram.
Ja. Es wäre noch bitterer, wenn rauskommen würde, dass der Stone da, den Toni auf der Straße gefunden hat, eigentlich das Geschenk für diesen Jungen war, das zufällig der Mutter aus der Hand gerutscht war.
Das könnte hat Toni, sein, ja. Hat Toni in dem Moment, glaube ich, nicht gestört.
Nö. Okay. Gott, die Geschichte ist wahr.
Ja, jetzt kommt natürlich die große Preisfrage. Alle, die natürlich aufmerksam zugehört haben. Platz 1 mit 25,01% aller abgegebenen Stimmen. Welches Fahrzeug könnte das wohl sein?
Steel Tonys.
Ganz knapp daneben, Sebastian. Natürlich ist es der Wind Rider.
Genau.
Ganz klarer Fall. 2007 war er auf Platz 3 gewählt und jetzt hat ihn Planet Eternia auf Platz Nummer 1 gewählt. Ja, Wind Rider, also Meister Dinos ohne Wind Rider geht, glaube ich, überhaupt nicht. Und ich bin mir sicher, Sebastian hat ihn auch gehabt. Hat er gesagt gehabt, allerdings ohne Flügel. Würdet ihr sagen, der Wind Rider verdient der Platz 1?
Ja,
Ja.
Sebastian, nö, ist sich nicht ganz einig. Was hättest du auf Platz 1 gewählt?
Also ich hätte auf Platz 1 den Landshark gepackt. Allein schon, weil der Battle Ram halt doch nicht so viele Features jetzt in dem Sinne hat. Sondern der Landshark, da kann man wirklich richtig geil mitspielen. Und der Wind Raider, naja, gehört halt dazu, sieht auch nett aus, aber irgendwo, der Spielspaß war jetzt meiner Meinung nach nicht so hoch.
Neutral betrachtet hat der Wind Raider natürlich jetzt nicht viel zu bieten, das stimmt schon. Aber hier ist es einfach der Kultheitsfaktor für mich persönlich, ja, genau, jetzt. Weil, wie gesagt, er ist einfach, das ist das Fahrzeug, das Gefährt der Masters seit Anfang an. Und deswegen finde ich ihn auf Platz 1 ganz richtig gut aufgehoben.
Frank, was sagst du dazu? Verdient der Platz 1 oder hast du da auch einen anderen Favorit?
Natürlich hätte ich auch lieber Landshark da gesehen als mein Lieblingsfahrzeug. Aber der Windrider geht schon in Ordnung, weil es ist halt, wie Tobi schon sagte, das ist das Fahrzeug der He-Man-Serie. Und
ich denke auch, dass der Windrider auch das Fahrzeug ist, was natürlich letztendlich die größten Chancen hat, Ende 2011 als das erste Moto Classics Fahrzeug veröffentlicht zu werden.
Wegen der Größe alleine vielleicht schon?
Ach, ich weiß nicht, ob es übrigens auch die Größe ist. Vielleicht ist es auch, wie Toni schon sagt, einfach der Kultfaktor auch mit dabei, weil es einfach also, das.
Das kann auch sein, klar, natürlich.
Ja, ja, natürlich. Es war das erste Fahrzeug in Wave 1 mit dabei und das Fahrzeug, wo sie eigentlich im Hörspiel sowie im Cartoon auch eigentlich permanent genutzt haben. Und der Battle Ram als erstes Fahrzeug vielleicht, ja, vielleicht schon ein Ticken zu groß, weiß ich nicht so genau. Wind Rider passt da, glaube ich, schon eher ins Schema rein. Oder was meinst du, Sebastian?
Ja, Scott Neidlich hat da, glaube ich, auch gesagt gehabt, als die Four Horsemen letzten Sommer den Battle Ram einfach mal vorgestellt hatten, dass das wohl nicht das erste Fahrzeug sein würde, sondern ein mittelgroßes. Da könnte der Wind Raider durchaus passen, weil ja der Korpus jetzt selber nicht besonders groß ist, sondern die Flügel, wenn die aufgesteckt sind, den eher breiter machen. Mhm. Also es würde eigentlich Sinn machen, wenn sie nicht den Battle Ram nehmen, müssten sie den Wind Raider nehmen, weil das eins der bekanntesten und beliebtesten Fahrzeuge ist und eben nach dem Battle Ram für viele die Nummer 2 ist, in diesem Fall hat, wie man sieht, sogar die Nummer 1 bei den Fans. Und da kann eigentlich kaum ein anderes Fahrzeug mithalten. Ich hätte jetzt noch spekuliert, dass es eventuell Strider oder Nightstalker machen könnten, allein weil die beiden gegenseitig ja absolut perfekt zu recyceln wären, was auch ein nicht unerheblicher Faktor wohl sein wird in der Produktion für Mattel. Aber wenn es wirklich darum geht, dass die jetzt mit dem ersten Fahrzeug einfach auch mal ankurbeln müssen, dass sich das wirklich gut verkauft, damit auch die nächsten Fahrzeuge, die sie mit Sicherheit planen werden, produziert werden können, da müssen sie auf den Battle Ram oder den Wind Raider schon fast setzen.
Ja, bis wir das erste Fahrzeug bei Matty Collector ordern können, würde es noch einige Monate dauern. Wie gesagt, vermutlich im November diesen Jahres. Aber bis dahin gibt es noch zahlreiche andere Moto Classics Produkte, wofür man sein Geld natürlich ausgeben kann. Wie zum Beispiel Bow im Februar oder King Hiss jetzt im kommenden März. Was es alles genau gab im Februar und auch jetzt geben wird im kommenden Monat, das besprechen wir in wenigen Augenblicken.
Interessierst du dich für tolle Fanarts, Customs und anderen tollen Fanprojekten? Heute möchten wir dir gleich drei zeitgleich veröffentlichte Fanarts von Planet Eternia Member Max vorstellen. Wer eine Zeit lang auf P unterwegs ist, wird früher oder später auf die beeindruckenden Werke von Max stoßen. Für den Weihnachtskalender 2010 stiftete er drei Bleistiftzeichnungen, die es aktuell im Fanart-Bereich von Planet Eternia zu sehen gibt. Dabei handelt es sich um eine Zeichnung von Ramman, eine von Evil Lyn und eine von Trapjaw. Um sie dir anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von Max und klickst dort auf Fanarts, oder du wählst in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Fanarts und schaust dort nach Xmas 2010 Artwork 1 von 3 Trapjaw, 2 von 3 Evil Lyn und 3 von 3 Ramman.
Selbstverständlich gab es auch im Februar wieder ordentlich Material beim Matty zu bestellen. Da gab es zum Beispiel Bow, die Shadow Beast sowie ein Kelda Re-Release und ein Titus Re-Release, Preternia Disguise He-Man und eine Etheria Map. Die letzten beiden waren allerdings nur Club-Exclusives. Wie lief der Februar generell ab? Hatten die Fans genügend Zeit zu ordern oder war wieder alles innerhalb von Minuten ausverkauft, Sebastian?
Ja, also man kann sagen, dass es insgesamt schon recht gut gelaufen ist. Am schnellsten ausverkauft war Bo nach 53 Minuten, also unter einer Stunde. Das heißt, dass auch weil Matty hier ziemlich stabil gelaufen ist, die Fans immer noch relativ gut ordern konnten. Und ich denke mal, dass Bos Wechselköpfe da ihr Übriges getan haben, dass der ziemlich flott ausverkauft war. Die Shadow Beasts haben dann länger durchgehalten und waren unter 2 Tagen ausverkauft, also 1 Tag und 23 Stunden circa hat es gedauert, dann waren die vergriffen. Mit Sicherheit auch wegen Army-Builder-Faktor relativ schnell weg und weil die auch im Filmation-Cartoon aufgetreten sind, da spielt der Nostalgie-Faktor mit Sicherheit eine große Rolle. Ja, und dann jeweils nach guten 10 Tagen waren die Re-Releases von Keldor und Titus vergriffen.
Das ist natürlich eine relativ lange Zeit mit 10 Tagen. Meinst du, der Grund daran liegt, weil einfach die meisten Fans schon versorgt waren oder weil einfach die, die Stückzahl nochmal entsprechend hoch war?
Ja, also ich denke schon, dass da besonders bei Titus keine große Überraschung vorgeherrscht hat, weil Titus hat sich schon im letzten Jahr herausgestellt als eine der Figuren, die den größten Preisverfall hatten. Da hat sich letztendlich kristallisiert, dass ein Re-Release jetzt nicht unbedingt den großen Anklang finden würde, eben weil die meisten schon gesättigt waren. Und bei Keldor, gut, der hat sich beim Erst-Release schon relativ gut verkauft, aber ja, der Re-Release wundert mich jetzt auch nicht, dass der so lange erhältlich war, weil Keldor jetzt nicht gerade eine der im Nachhinein begehrtesten Figuren auf dem Sammlermarkt war.
Gab es irgendwelche Berichte, dass es wieder technische Schwierigkeiten gab im Februar? Da hat diesmal ja softwareseitig bei Digital River oder Matic Collector alles reibungslos geklappt.
Also ich habe da nur was von vereinzelten individuellen Problemen gehört, aber das hat sich jetzt alles für mich nicht so angehört, als hätte es große Probleme durch Matic Collector gegeben.
Frank, wie sieht's bei dir aus? Sammelst du die Moto Classics? Wenn ja, kaufst du die monatlich einzeln oder hast du da ein Abo abgeschlossen?
Also klar, ich sammle die Classics natürlich, ne? Und ich habe ein Abo abgeschlossen über Figurenimperium, wenn man das hier sagen darf an der Stelle. Ne?
Aber selbstverständlich.
Und das All-In-Abo, und das ist wunderbar, ne? Du hast keinen Stress mit US-Versand, Zoll, UPS. Das macht der Herbert alles für uns und ist wunderbar. Ne? Also meine Figuren kamen pünktlich an. Die Etheria-Karte kam leider nicht mit, da konnte er aber nichts dafür. Das war ein Fehler von Matty.
Ah ja, stimmt, das war noch.
Aber sonst war alles in Ordnung, wie immer eigentlich.
Hattest du da eine Zeit gehabt bei den Moto Classics, wo du selber jeden Monat bestellt hast? Oder hast du immer schon Abo gehabt?
Das war die Anfangszeit. Da hatte ich mir das als erstes den Beastman bestellt und He-Man. Nur da war ich schon erschrocken gewesen an der Tür, als der OPS-Mann von mir noch 40 Euro Excel haben wollte, was ich gar nicht verstanden habe zuerst.
Okay.
Und seitdem hab ich das dann wieder über Sammelbestellungen gemacht oder jetzt über Herbert halt, ne?
Februar ist jetzt rum, jetzt gucken wir natürlich alle schon wieder auf März. Da haben wir auch wieder einige Produkte, die uns da angeboten werden. Unter anderem, ja, King Hiss. Und da habe ich mir hier notiert gehabt, das ist der erste Teil der Gesamtproduktion. Und ein zweiter Teil folgt sogleich. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Hatten wir das nicht schon mal gehabt in den letzten Wochen irgendwo bei irgendeinem Produkt, Sebastian?
Ja, richtig. Das war bei Vicor. Da hat sich leider erst, nachdem er am 18. Januar ausverkauft hat, herausgestellt, gab, dass bei Mattel noch gar nicht die Gesamtproduktionsmenge angekommen war, sondern ein großer Teil noch mit dem Schiff irgendwo unterwegs war und durch Stürme und was weiß ich nicht alles sich verzögert hatte. Sehr ähnlich ist es jetzt auch bei King Hiss. Also es wird ein eher geringer Teil im März erhältlich sein. Und am 1. April wird die größere Fuhr mittlerweile dann verfügbar sein. Deswegen wird da nochmal gesondert ein Verkaufstag stattfinden.
Das heißt, es ist definitiv zu erwarten, dass King Is innerhalb von wenigen Minuten zumindest die erste Fuhre vergriffen sein wird.
Ja, ist ja durchaus wahrscheinlich.
Toni, du hattest es schon erwähnt gehabt, dass du mit einem Abo versorgt bist. Wenn du das nicht hättest, wäre King Is auf alle Fälle eine Figur, die du dir bestellen würdest?
Der muss schon sein, weil der gehört einfach zu den großen Parteien auf Eternia und als König der Schlangenmenschen ist er wirklich eine Must-Have-Figur. Zwar hat er mir damals schon als Kind jetzt nicht wirklich so gut gefallen, rein äußerlich, durch das Action-Feature eben, dass sich der Schlangenkörper unter der menschlichen Fassade versteckt hat, war er halt immer ein bisschen mickrig. Und das ist eben jetzt eben bei der Classics-Figur behoben, dadurch, dass man Körper eben richtig austauschen kann. Aber nach wie vor finde ich den immer noch etwas zu schlicht. Da müsste noch ein bisschen der größere Schlangengewirr haben, wenn ich das so sagen kann.
Richtig, sehe ich auch so.
Also ich fand die 2000X-Version grässlich davon. Also die war...
Ja, die war das Lowlight.
Die ist so... wenn ich das sagen darf, Entschuldigung, das, wie die Rüstung da aufklappt und so, das ist einfach nur Müll. Ich finde das mit dem Oberkörper finde ich das gut, dass dieses, dass man den austauschen kann. Und ich hatte auch bei Pixel Dan im Video gesehen, dass der Oberkörper, die kann man so, die Schlangenarme kann man verbiegen, wie man das möchte. Das finde ich schon klasse gemacht eigentlich.
Ich habe jetzt gesehen, King Hiss hatten wir gerade schon erwähnt gehabt, kommt eine zweite Fuhre zum Bestellen und die ja, erscheint witzigerweise am 1. April. Und da hoffen wir mal nicht, dass es ein April-Test ist. Und dann Mattel sagt, Merp, war doch schon alles.
Ich glaube, dann haben sie sich endgültig ihre letztens zufriedenen Kunden verprellt.
Ja, ebenfalls im März verfügbar ist der Battle Armor Skeletor. Da haben wir schon im letzten Podcast ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Natürlich auch eine ja erstklassige Figur. Nicht nur damals in den 80ern, auch die neue Variante der Moto Classics ist ziemlich schick. Oder was meinst du, Sebastian?
Da sprichst du gerade den richtigen an. Wie wir schon in der letzten Folge das Thema angeschnitten hatten. Ja, also ich finde Battle Armor Skeletor sogar so ganz okay, aber es ist für mich jetzt nicht gerade das Highlight des Jahres. Ich bin gerade beim Zubehör etwas enttäuscht. Das überschattet das Ganze etwas für mich, weil die Figur an und für sich ist jetzt in Ordnung, aber hat für mich eigentlich die gleichen Schwächen wie Battle Armor He-Man.
Ich sehe das ziemlich ähnlich wie Sebastian. Also der Battle Armor Skeletor war auch bei den Vintage-Figuren eher langweilig für mich. Also ich meine, Battle Armor He-Man hatte was Neues, sagen wir mal so. Und Skeletor war einfach nur das Gegenstück, wieder auch mit der gleichen Rüstung. Und deswegen ist der irgendwie, läuft er bei mir unter ferner Liefen.
Also ich finde ihn eigentlich ganz gut umgesetzt. Ich stehe sowieso auf diesen Vintage-Style, wie auch bei Buzzoff oder bei Whiplash. Gut, er hat nur die Axt dabei, das ist natürlich ein bisschen mickrig. Ich sag mal, er ist halt da, sag ich mal.
Okay, dann klingt er auch nicht unbedingt so begeisternd. Über Battle Armor Skeletor.
Ich sehe das schon im Zeichentrick. He-Man, wer ist das? Ach, das ist Battle Armor Skeletor, der ist halt auch da.
Ja, genau.
Quasi. Das ist.
Ja, genau. Ein Redshirt quasi. wir haben im März noch drei weitere Figuren im Angebot. Das sind allerdings alles drei Re-Releases. Und zwar ist das einmal Adora wird es nochmal geben. Die erschien ja zum ersten Mal im Januar 2010. Dann wird es nochmal ein Re-Release von Count Maso geben. Den gab es im Juli 2010. Und von Evelyn wird es nochmal eine Re-Release geben. Und die erschien im April 2010. Da denke ich jetzt einfach mal, dass diese drei sicherlich wieder am längsten verfügbar sein werden, weil sie einfach schon bei den Fans, von den meisten Fans gekauft worden sind und warten wir es mal ab. Wann geht das Ganze los, Sebastian, der neue Verkaufsstart? Wieder am 15. oder?
Oh, lass mich lügen, aber ich glaube, es ist der 15. März.
Ich finde, der März ist ein ganz schön heftiger Monat, finde ich. Also ich kenne Leute, die sammeln ja alles wie verrückt, nur weil auf der Verpackung draufsteht Original, kaufen sie die nochmal. Also von daher finde ich das schon ein ganz schön heftiger Monat mit 5 Figuren insgesamt.
Naja. Ich bin eh erstaunt mit den Re-Releases, dass sie jetzt ausgerechnet Count Maso nochmal rausbringen und Adora, weil nach beiden, also Adora kann ich noch irgendwo verstehen, weil die im Januar damals sehr schnell ausverkauft war. Ja, genau. Aber gerade Count Maso, da war jetzt auch nicht so die große Nachfrage und so ruckzuck ausverkauft war der jetzt auch wiederum nicht. Evelyn ist auch so eine Geschichte, wo ich mir denke, okay, die ist jetzt halt von Januar auf März verschoben worden, aber drei Re-Releases in einem Monat ist schon etwas heftig. Aber okay, wenn es da Mock-Sammler gibt, die auf Biegen und Brechen alles komplett haben wollen, die werden sowieso immer Probleme haben, wenn es dann mal wieder passiert ist, dass Matty die falschen Inlays eingesetzt hat.
zum Thema ausverkauft muss ich jetzt noch hinzufügen, dass ich es erstaunlich finde, dass auch die Re-Releases überhaupt ausverkauft sind. Egal, ob es jetzt einen Tag oder eine Woche dauert. Ich meine, irgendwie haben sich die Fans schon daran gewöhnt, dass die Figuren ausverkauft sind. Ich finde es einfach wirklich erstaunlich. Das ist doch irgendwie ein... Es zeigt einfach den Erfolg der Classics.
Ja, doch, hast du recht, ja.
Ja, definitiv. Also, ja, He-Man-Fans kaufen alles.
Sogar okay. Meteorps.
Sogar Meteorps, ja. Ich nicht. Ich habe keine.
Ich auch nicht.
Ich habe welche.
Geh weg.
Frank, ich will sogar Meteorps? Alle haben.
Ich hab ein oder Bitte? Zwei, habe ich, glaube ich. Ein oder zwei Stück habe ich mir nicht.
So, und Sebastian hat alle. Unglaublich. Kein Fahrzeug, aber alle Meteorps.
Nein, noch nicht alle. Ich will aber alle. Also ich mag die Meteorps jetzt. Also ich kann jeder Kritik zustimmen, dass die eigentlich bei Moto nur zwanghaft eingefügt wurden und da im Grunde nicht wirklich was mit zu tun haben. Aber irgendwo, mir gefallen die ein bisschen. Vielleicht liegt es dran, weil ich nicht so der große Transformers-Fan bin und da eher meine Verwandel-Features drin sehe. Aber die haben irgendwas.
Okay, ja, das so wie mal zum Februar und zum kommenden März. Ein ebenfalls neu erscheinen wird natürlich Many Faces, das allerdings ist nicht in den kommenden Monaten, sondern da müssen wir uns wahrscheinlich noch bis August 2011 gedulden, denn der Schauspieler von Eternia, der wurde erst jüngst auf der Messe vorgestellt in New York und zwar in einer noch nicht endgültigen Version. Und zwar war noch nicht ganz raus, in welcher Farbe er letztendlich dann in die Massenproduktion geht. Und deswegen hat Matty Collector eine Umfrage gemacht, welche Farbe die Fans letztendlich gerne haben möchten. Und das Ergebnis schauen wir uns jetzt gleich mal an. Planet Eternia ist deine Newsquelle für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Hast du trotzdem eine brandheiße News, über die auf der Hauptseite noch nicht berichtet wird? Werde unser Fanreporter und verfasse deine eigene News, die natürlich direkt auf der Startseite von Planet Eternia erscheinen wird. Wie? Ganz einfach. Wenn du dich auf der Hauptseite befindest, klicke oberhalb der ersten News auf die Schaltfläche Artikel schreiben und schon kann es losgehen. Hier stehen alle notwendigen Eingabefelder wie Titel, Einleitung, Interessensgebiete und natürlich auch Haupttext zur Verfügung. Wenn du deinen Artikel fertig hast, klicke am Seitenende auf Artikel absenden, um ihn direkt zu unserer Redaktion zu schicken. Ist alles okay, wird deine News dann beim nächsten Aktualisierungslauf freigeschaltet. Ja, auf der jüngst stattgefundenen Toy Fair in New York wurde unter anderem als neuer Charakter Many Faces vorgestellt, allerdings noch nicht in der finalen Version, denn Mattel hatte eine Umfrage gestartet, um uns Fans entscheiden zu lassen, in welcher Farbvariante er denn nun erscheinen soll. Welche Variante stand denn da zur Auswahl, Sebastian?
Ja, da gab es insgesamt drei verschiedene Optionen. Zunächst mal eine Bemalung, wie sie beim 80er Prototyp vorhanden war, sprich die Haut war rosafarben bemalt und eigentlich war die Rüstung in verschiedenen Blautönen gefärbt. Als zweite Variante war eine Bemalung wie bei der endgültigen 80er-Jahre-Figur vorhanden, also so wie man Many Faces halt kennt, mit gelblicher Haut und hellviolett-rosafarbenen Highlights auf der Rüstung. Und die dritte Option, die war auf der New York Toy Fair zu sehen, das wäre eine Mischung aus beidem. Das heißt, dass die Haut nicht ganz gelblich ist und die Highlights auf der Rüstung, die sind eher etwas matt oder blass violett.
Da hattest du, glaube ich, im letzten Podcast schon was drüber erwähnt gehabt, Toni. Welches ist denn dein Favorit?
Ja, mein Favorit wäre gewesen eben die Original Cross-Cell Colors Version, so wie es eben auf dem Cardbacks damals oder ungefähr zumindest so abgebildet war.
Das heißt, die Variante hat leider nicht gewonnen, sondern was ist letztendlich rausgekommen, Sebastian?
Ja, das Endergebnis war eigentlich gar nicht mal so überraschend. Es hat am Ende die Version gewonnen, die auch auf der New York Toy Fair zu sehen war, also eine Mischung aus den beiden anderen Optionen. Die hat mit 42% der Stimmen gewonnen. Da haben 525 für abgestimmt. Und für mich insofern nicht überraschend, weil eigentlich eher immer die Tendenz ist, wenn die Leute eine Version zu sehen kriegen, dann voten sie dafür.
Also ich habe gestimmt für den Original Toy Colors, also wie auch die Figur von damals. weil ich halt Fan davon bin, von dem Vintage-Style komplett. Und, aber gut, es ist auch nicht schlimm, der andere sieht auch nicht schlecht aus, also.
Ja, wie Sebastian gerade schon gesagt hat, gewonnen hat dann quasi die Version, die auf der New York Toy Fair zu sehen war. Insgesamt abgestimmt haben hier über 1200 Fans auf den Seiten von Matty Collector. Das Ergebnis ja war nicht unbedingt knapp. Gewonnen hat, wie gesagt, mit 42% die New York Toy Fair Version und auf den zweiten Platz quasi war mit 34% die Version von dem 80er Jahre Cardback und mit 24% auf den letzten Platz quasi gewählt war dann die Originalversion, wie wir sie aus den 80er Jahren her kennen. Das wird auf alle Fälle mal die erste Version von Many Faces, die so dann in Serie gehen wird. Denkst du, Sebastian, dass dann die anderen Farbvarianten definitiv ja in den Lager verschwinden oder haben wir da noch Chancen, dass die auch nochmal irgendwann produziert werden?
Ach, ich denke mal, wenn Many Faces nicht wie Blei in Mattels Lager bleiben wird, dass wir durchaus Chancen haben, zumindest den Original Cross-Cell Prototyp nochmal zu sehen. Zum Beispiel in einem der Toys R Us 2-Packs könnte der durchaus erscheinen, weil der auch recht beliebt ist. Ich glaube, die Chancen für Many Faces komplett in den Original-Toy-Farben könnten da schon etwas schlechter sein. Aber wer weiß, je nachdem wie gut sich alles verkauft, ob Mattel nicht da nochmal irgendeine Bonusfigur mit ein paar kleinen Modifikationen rausbringt, wäre durchaus möglich. Also ich denke mal, wir werden nicht nur einen Many Faces über kurz oder lang sehen.
Ist eigentlich irgendwas bekannt darüber, warum er in den 80er Jahren eigentlich nicht in der Cardback-Version erschienen ist, sondern letztendlich in diesem orangenen Anzug?
Da gibt es eine interessante Theorie, würde ich es mal sagen, weil ich noch nicht gesehen habe, dass es von offizieller Seite jemals bestätigt wurde. Es wird gesagt, dass angeblich man sich unwohl mit Many Faces seinem Anzug gefühlt hat, weil man für damalige Verhältnisse den Eindruck hatte, dass es ein bisschen in die Sadomaso-Schiene laufen könnte. Halt so quasi ein Typ mit nacktem Oberkörper hat dann so komische Schnüre und Schläuche drumherum, diese Maske um die Augen noch herum. Wer weiß, was der in seinem Keller so mit den anderen Masters abends anstellt. Also ob Mattel jetzt wirklich so gedacht hat, weiß ich nicht, aber es könnte durchaus sein, dass da gewisse Überlegungen eine Rolle gespielt haben. Es kann aber auch sein, dass das einfach so ein normaler Schaffensprozess war. Wie jetzt bei Ramen, wo man sich dann halt doch für eine etwas andere Bemalung entschieden hat, so hat man Rainy Faces dann halt doch nochmal etwas anders gestaltet, einfach weil es vielleicht den Leuten auch so besser gefallen hat.
Also wenn das tatsächlich deren Beweggrund in den 80er Jahren war, dann haben sie auf alle Fälle in den letzten 30 Jahren sich ein wenig geändert. Zumindest haben sie halt eine Bikini-Teela rausgebracht. Interessant ist noch zu erwähnen, dass die Umfrage um eine Woche verlängert wurde. Gibt es da einen Grund für?
Ich glaube, der Grund war einfach, dass sie gesagt haben, ach ja, jetzt schauen wir noch, wer noch weiterhin abstimmt, weil die Entscheidung noch nicht so eindeutig gefällt war, glaube ich. Ich habe das zwar jetzt nicht im Detail verfolgt, aber ja, es kann ja nie schaden, mal das eine Woche länger laufen zu lassen. Man sieht ja auch an den Gesamtstimmen, dass jetzt nicht gerade irgendwo 90% der gesamten Fans weltweit da abgestimmt haben. Und vielleicht hat Mattel gedacht, na, jetzt gucken wir, dass sich noch ein paar Fans mehr auf unserer Seite registrieren und da abstimmen.
Damit wären wir wieder bereits am Ende dieser Folge vom He-Manischen Quartett angelangt. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht und wenn du magst, kannst du ja dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum von Planet Eternia posten. Wir würden uns sehr darüber freuen, ganz klar.
Die nächste Ausgabe erscheint bereits in circa 2 Wochen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, würden wir dir empfehlen, das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder auch über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über quartett@planeteternia.de.
Ja, wunderbar. Unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia-Mitglied Rocky Balboa, aka Frank. An dieser Stelle unseren herzlichen Dank für dein Kommen und wir hoffen, dass es dir hier mit uns ein wenig Spaß gemacht hat.
Sehr viel Spaß sogar. Gerne wieder.
Wunderbar, prima.
Super.
Wir haben dich nicht abgeschreckt.
Das ist doch wunderbar, sowas für Fans. Das ist doch wunderbar.
Immerhin hat er unseren ersten Podcast komplett gehört und dann sich dennoch entschlossen, herzukommen.
Das ist auf alle Fälle. Ja, das ist schon her. Mein Respekt.
Definitiv. Ja. Der erste Härtetest.
Ich hab ihn sogar dreimal gehört.
Ja.
Dreimal angehört.
Also Wahnsinn, das ist.
Und er hat trotzdem gemeldet.
Also das ist allerdings nicht empfehlenswert. Gewisse geistige Folgeschäden können da durchaus, naja.
Er musste es dreimal hören, weil wir so schlecht zu verstehen waren.
Das kann natürlich auch sein.
Das ist eine ganz tolle Sache von euch. Ich finde das echt klasse.
Prima, das freut uns natürlich.
Ja, danke schön.
Vielen Dank. Ja, für alle, die auch gerne mal wie Frank hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich im Forum von Planet Eternia melden oder uns einfach über quartett@planeteternia.de eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Ja, okay. Ich glaube, wir sind dann soweit durch. In diesem Sinne natürlich wieder regelmäßig auf PE vorbeischauen, ganz klar, um aktuell zu bleiben, bei der Macht von Grayskull und bis dann.
Bis dann und nicht vergessen, ich bin derjenige, der Gutenbergs Arbeit geschrieben hat.
Ja, tschüss und bis dann, hier auf gleicher Welle.
Bis dann, macht's gut und bleibt Eternia treu.
Ich bin ein wenig erregt, ich muss mich bewegen.
Ich muss mich den schon zusammenreißen, dann kommt der Witz so weit.